Jawohl. Hallo ja. Jörg.
Hallo Jens.
Ich freue mich, dich wiederzusehen und dich wieder zu hören.
Ja, ich mich ebenso.
Und natürlich und
vor allen Dingen auch dich zu sehen.
Ja, genau. Hören kann man mich ja öfters.
Ich meinte das jetzt in Anspielung auf die letzte Sendung, die wir ja
stimmt.
Der Fernschaltung gemeistert haben. Und leider war das mit dem Hören dann auch nicht so ganz gut.
Das stimmt. Also da kann ich mich eigentlich nur entschuldigen bei allen Hörerinnen und Hörern, weil die Audioqualität war doch dramatisch schlecht, würde ich sagen. Also ich fand das schon schwer anhörbar.
Ja, das. Ich würde hoffen, dass wir noch irgendeinen Trick finden, irgendeinen Tontechniker-Trick, der uns dieses... Bin ich überhaupt so richtig zu verstehen? Ich fühle mich irgendwie warte mal.
Das könnte helfen.
Kann man ja noch was
so hallo, hallo Jens. Genauso beginnen gute Technik-Sendungen.
Ja. Aber macht man das richtig, dann funktioniert's.
Genau, man muss nur noch wissen, welcher Knopf zu drücken ist. Sehr schön, sehr schön.
Ja, genau, wir waren bei dieser letzten Sendung, also im Datenkanal Nummer 69. Mhm. Genau, wo ich weit, weit weg war. Und versucht habe, das erst übers Internet und dann über die normale Telefonleitung zu bestreiten. Mhm. Aber also ich hatte einfach nur ein normales Mikro, also ein normales Headset mit und nichts, was irgendwie Hintergrundgeräusche löschen kann und so weiter. Und das hat man dann doch deutlich in der Aufnahme gehört, fand ich. Also ich habe dann noch einiges probiert, aber mir ist es nicht gelungen, die wirklich auf ein Niveau runterzukriegen, wo man es nicht mehr hört.
Vielleicht finden wir aber eine Möglichkeit, weil die Störungen hörten sich sehr gleichmäßig an. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das entsprechend zu filtern. Vielleicht trifft es auf irgendwas Passendes zu.
Ja.
Nur fehlt uns dazu das Wissen. Daher vielleicht einer der Hörer oder sowas, der sagt, ach, ich habe mir die Sendung schon längst aufpoliert.
Genau.
Dann schiebt sie uns auch gerne nochmal mit rüber oder verratet uns einen Trick, wie wir dieses, diesen Brummton oder so wegkriegen.
Es war letztlich ja in so einem öffentlichen Bereich und da rannten natürlich viele Leute rum, viele haben irgendwie miteinander gesprochen und das ist sozusagen das Rauschen des menschlichen Gesprächs, ist quasi das, was du im Hintergrund hörst. Und an einigen Stellen hört man es auch ziemlich deutlich, was die Leute sagen, also das ist mir zumindest aufgefallen. Also man könnte auch mit der Originalaufnahme vermutlich das noch ein bisschen weiter hochziehen.
Okay. Ja, also wer das will, die Originalaufnahme, hast du die noch?
Die habe ich noch.
Ja, das heißt im Prinzip, wer das Original haben will zum Verbessern, dem können wir das auch noch mit zur Verfügung stellen.
Richtig. Aber,
genau. Der Datenkanal ist online auf unserer Webseite, datenkanal.org.
Richtig.
Könnt ihr diese oder eben auch viele, also alle anderen Sendungen nachhören, die anderen 68, die es davor auch schon gab.
Und bald könnt ihr dann auch die 70. Sendung machen.
Ja.
Hoffentlich, wenn es schief geht.
Genau, oder ihr hört halt heute live zu.
Genau, so ist es.
Ja, und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, wollen wir noch ein paar Ankündigungen. Und mir ist so eine spontane Geschichte, also wer heute zuhört und eventuell am Abend Zeit hat, der kann sich nach Erfurt begeben in den Bytespeicher.
Okay, was passiert dort?
Genau, ich habe dort entweder über einen Tweet oder auf irgendeinem anderen Wege habe ich gesehen, die haben heute eine Veranstaltung Soziale Netzwerke, ein Überblick. Und zwar wollen sie da ihre, ich glaube, das ist eine grundlegende Vorstellungsrunde, was es alles an sozialen Netzwerken gibt, was es eben auch an Alternativen gibt zu diesen großen Netzwerken und dementsprechend auch so ein, glaube ich, eine kleine Gesprächsrunde mit anschließen, was sich wie gut nutzen lässt. Genau.
Interessant.
Das Ganze ist, im Bytespeicher, und zwar habe ich da Kalibnerstraße 8. Kannst du es irgendwie konkretisieren? Was?
Wie meinst du das?
Die Ortsbeschreibung, also aus dem Stegreif sagt mir Kalibnerstraße gar nichts.
Okay. Ich könnte dir jetzt sagen, wie man vom Bahnhof dahin läuft.
Genau, das.
Aber das, ich weiß nicht, ob das wirklich was, also eine nutzbringende Information ist. Also du musst quasi du musst vom Bahnhof gesehen quasi nach rechts laufen. Also wenn ich es beschreiben müsste, ich glaube, das Einfachste ist, wenn du sozusagen den Straßenbahnschienen folgst, bis du auf dem Ring bist, dann gehst du quasi nach rechts die Straße entlang bis, vermutlich das erste Mal an einer größeren Ampel bist.
Ja, genau.
Genau, dann gehst du nach rechts über die Straße.
Ja.
Und dann macht die Straße, macht sozusagen so einen halblinken Knick rein, aber ich kann die ganzen Straßennamen auch nicht drauf sagen. Und quasi, da gehst du so halblinks weg und dann gibt es irgendwie so geschätzte 200-300 Meter nach der Kreuzung, geht es wieder links die Straße ab. Und das müsste nach meiner Erinnerung nach die Karl-Liebknecht-Straße sein. Und da musst du halt wirklich auch noch ein ganzes Stück links reinlaufen. Und wenn man die 8 gefunden hat, das ist quasi so eine Hofeinfahrt, dann musst du durch diesen die Hofeinfahrt durchgehen. Und quasi in diesem Innenhof ist so ein bisschen linke Hand so eine Art Glasvorbau.
Ja.
Und da geht man rein und folgt dann der Beschilderung.
Ah, okay. Also das so zur groben Orientierung, wo sich der Bikespeicher in Erfurt befindet. Denn heute Abend um 19.30 Uhr, für eine Stunde lang, ist angesetzt eine Veranstaltung, soziale Netzwerke, eine Übersicht dazu.
Okay.
Und
interessant. Wer also unseren Datenkanal in der letzten Sendung nicht folgen konnte, kann zumindest hier sich dann noch einen größeren Überblick vielleicht holen.
Ja, einen größeren Überblick und wahrscheinlich auch mehr Vielfalt. Wir haben ja das letzte Mal wirklich nur Twitter verfolgt, aber da denke ich mal, wird es um noch mehr gehen.
Und ich denke auch, also das könnte man vielleicht auch in einer der folgenden Sendungen in der näheren oder weiteren Zukunft mal machen, dass man eben über Alternativen zu Twitter redet. Facebook?
Genau. Wir können ja auch mal versuchen, im Prinzip den, ich weiß nicht, wer das im Bytespeicher leitet, unter Umständen da wieder mal mit Gästen zusammen.
Ja, genau. Das, klar. Das können wir in der Tat machen. Also nee, ganz im Ernst, denke ich sowas wie dieses GNU Social, also so also wie Mastodon, Frentica,
genau.
Was es da nicht alles gibt, ist sozusagen auch aus der Sicht interessant, weil es halt dezentrale Netzwerke sind. Also ich kann mir halt sozusagen Server aussuchen. Und ich sag mal, ich finde dann halt auch sozusagen die Technik dahinter vielleicht mal interessant zu besprechen. Also diese, wie werden die Nachrichten ausgetauscht und was für Eigenschaften haben die und was kann man damit machen? Also das unterscheidet sich ein klein wenig zumindest auch von Twitter und natürlich die Ideen andere. Ja, Facebook würde ich jetzt persönlich eher uninteressant finden als Gesprächsthema.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, wie viel von Facebook interner Technik bekannt ist oder so.
Ich meine, bei Twitter haben wir jetzt auch nicht die interne Technik besprochen.
Nee, das ist richtig, ja. Letztendlich ging es mir eigentlich bei der letzten Sendung um so diese eher gesellschaftliche Frage, warum überhaupt Twitter oder warum Facebook? So langsam habe ich mir auch schon einen Weg durch diese Welt der Tweets gebahnt und sehe da schon so ein paar auch, einige Sachen wiedererkennen. Also hab ich da auch schon mit wiedererkannt.
Okay.
Und von den Strukturen her, andere Sachen vermisse ich wiederum, eben wie zum Beispiel dieses Fragenstellen in den großen Raum hinein. Das funktioniert, glaube ich, nur, wenn du wirklich eine große Fangemeinde hast.
Genau.
Und diese Offenheit, wie es das Houston damals geboten hat, wo ich einfach in einen Kanal gehe, in einen Raum gehe und sage, ey, ich weiß nicht, wie hier bei Tesh das und das funktioniert. Das vermisse ich da.
Du musstest halt hier die Frage in einem Tesh-spezifischen Raum stellen, weil wenn du sozusagen, weil du gerade unter Windows dein Tesh installiert hattest und hast in der Windows-Gruppe deine Frage gestellt, hast du eigentlich in der Regel nur Schläge gekriegt, dass du hier off-topic bist und dass du bitte weggehen sollst.
Aber das funktioniert ja bei Twitter nicht. Ich kann ja...
du kriegst gar keine Antwort.
Nee, ich kann ja, es gibt ja nicht diesen Raum, wo ich reinschreiben kann. Ich habe das nämlich auch bei einer anderen Sendung gehabt, bei einem Podcast, wollte ich einfach mal rumfragen, welche Leute davon gibt es in Jena, welche Podcast-Hörer für diesen Podcast.
Ah, okay.
Und das schreibst du in diesen Raum rein, aber es abonniert ja keinen Follower die Tweets, die mit diesem Namen gemacht werden.
Genau.
Und dementsprechend fehlt da der Anknüpfungspunkt.
Na, ich meine, man könnte, also was man machen könnte, ist zum einen eben wirklich sozusagen einen Hashtag verfolgen, dass du sozusagen dir Nachrichten zum gewissen Hashtag anguckst. Wobei, also das mache ich eigentlich persönlich eben auch nur situationsabhängig.
Ja,
also,
habe ich auch nur.
Und ich würde jetzt nicht dauerhaft irgendwie den Hashtag Podcast verfolgen und gucken, was die Leute schreiben, weil es vermutlich auch einfach das zu viel ist, was da kommt, wenn man dies nur als Hashtag Podcast verwendet.
Genau, aber ich habe auch festgestellt, wir haben mit Datenkanal irgendwie ein sehr eindeutiges Wort gewählt, denn auch bei Twitter, ich habe jetzt mir so eine Suche aktiviert, die Datenkanal verfolgt und sehr häufig kommt das Wort nicht vor. oder taucht es nicht auf, am meisten im Zusammenhang mit unserer Sendung.
Ja, das ist doch perfekt.
Ja, also da haben wir wirklich einen super Treffer gelandet und analog hatte ich das eben auch mit dem anderen, mit dem Soziopod. Hm. Das ist auch so ein knackiges Wort, wenn das irgendwo auftritt, dann dreht sich's um diesen Podcast.
Ja. Ja. Genau, also das stimmt natürlich. Ich habe auch so diverse andere Suchen laufen, die mir automatisch sozusagen so Google Alerts mäßig was zuschicken. Und das ist eigentlich auch immer, also fast immer bezieht sich auf den Datenkanal. Mhm. Es gibt jetzt, also in letzter Zeit entdecke ich mal so ein paar sozusagen mehr Nachrichten, die sich auf einen sozusagen Kanal von irgendwelchen Computerleitungen beziehen oder auf irgendwas, also wo irgendwas mit Daten, wirklich Datenkanal da gemeint ist. Aber ansonsten ist das ziemlich eindeutig. Also das war eine Eingebung.
Ja, aber eben auch treffend für unsere Nachricht, für unsere Message, die wir transportieren wollen. Möglichst eben die Daten und nicht nur einfach so ein paar Steuerbefehle da abzusetzen.
Genau. Ja, also wie gesagt, man kann das machen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, was in dem Falle bei einer Alternative von Twitter gut funktioniert, nämlich bei Quitter, dort kann man Gruppen einrichten. Und da ist es, das sind dann halt sozusagen Räume, wo ein bestimmtes Thema zusammengefasst wird.
Ja,
also du kannst sozusagen zum Beispiel dazu Podcast, also es gibt da eine Gruppe, die heißt Deutscher Podcast oder Podcasting, wo es allgemeine Podcasting gibt oder auch zu Linux oder Debian, gibt was zu Jena und also verschiedene Sachen. Und da, also sozusagen, es ist vorausgesetzt, dass die Leute, die müssen auch Quitter nutzen.
Das ist klar.
Eine Sache. Und die zweite Sache ist, du musst halt in dem Fall auch diesen Gruppentag quasi verwenden. Also musst du in dem Fall Ausrufezeichen und dann den Gruppennamen hinschreiben.
Ja, gut.
Und das sind sozusagen die beiden Einschränkungen.
Okay.
Ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nie wirklich ausprobiert, ob das sozusagen übergreifend funktioniert, dass du bei zum Beispiel Mastodon sowas schreibst mit Ausrufezeichen und das landet bei Quitter in der richtigen Gruppe. Weil Mastodon hat, das, was ich bisher zumindest wahrgenommen habe, eben kein, also dieses Konzept von Gruppen gibt es da nicht.
Ja, ach schade.
Das fand ich auch unschön.
Ich hatte jetzt in der Zwischenzeit mal mit Matrix experimentiert und die haben auch, bei denen heißt das halt Community, aber da kann man dann eben auch so eine Gruppe bilden und sich dann dort zusammentun. Da kommen halt die Leute in den Raum rein. Ich wollte mal Matrix jetzt noch weiter untersuchen, weil ich da mir ziemlich viel davon verspreche, weil sie sehr integrativ sind. Also die haben irgendwie eine Anbindung eben an Twitter, irgendwie auch an Facebook, an XMPP, also an, ich sag mal, die großen anderen Netzwerke. Und das wäre für mich jedenfalls ideal, wenn ich die eine Zentralstelle hätte, von der aus einfach nur die anderen Kanäle, die anderen Netzwerke angesprochen werden.
Und was nutzt du für einen Client?
Bei was?
Bei Matrix?
Diesen Riot habe ich jetzt nur. Genau. Und aber hier und da, also ich habe bei mir jetzt schon diese Video- und Telefonie-Geschichte aufgesetzt, das hat auch geklappt. Das konnte ich im Prinzip vom Laptop zum Handy machen.
Cool.
Grundlegend will ich halt irgendwie, also einerseits WhatsApp, okay, ist halt mit den altbekannten Sachen, aber ich habe auch mit WhatsApp so technische Probleme, dass bei mir Nachrichten flöten gehen. Entweder ist es nur, weil ich kein echtes Android habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls beobachte ich, dass nach einem Backup, also das, was nachts um 2 immer läuft, am Morgen, also gefühlt am Morgen, kein Commit gemacht wird für die Nachrichten. Okay. Und wenn damit dann natürlich Twitter das erste Mal vom Task Manager, WhatsApp das erste Mal vom Task Manager rausgekickt wird, dann sind diese Nachrichten verloren. Bis dahin, dass es meine eigenen sind und Bilder. Das war vor kurzem das Krasse. Ich habe jemandem ein Bild geschickt, hier, das und das. Puff, ich gucke dann im Prinzip eine Stunde später rein, weil ich reagieren will. Also nochmal. Und da waren meine Nachrichten weg. Also inklusive diesem Bild.
Und die Gegenseite das gekriegt?
Das ja. Okay. Das ist wirklich nur, dass als ob im Prinzip auf meiner SQLite, die ja unter WhatsApp drunter liegt, der Commit nicht passiert.
interessant.
Und jetzt hatte ich auch von WhatsApp eine Version gehabt, die letzte stabile Version, die nicht senden konnte. Da standen meine Nachrichten permanent im als zu versenden drin, aber sie sind einfach nicht rausgegangen. Und da war also irgendwas. Letztschlussendlich, ich habe diverse Unzulänglichkeiten mit WhatsApp, wo ich eben auch sage, es ist unpraktisch.
Okay. Also, ich dachte, das wäre der coolste Messenger-Dienst überhaupt.
Ja, das ist es, wenn du dich im Prinzip auf dem Standardpfad bewegst.
Okay.
Wenn du wahrscheinlich deinen Standard-Android hast und wenn du nur diesen Messenger benutzt. Sobald du das WhatsApp-Web benutzt, funktioniert das nicht mehr so richtig.
Okay.
Naja, WhatsApp-Web ist vollends darauf aus, dass dein Handy connected ist. So, das heißt also, sobald irgendwie dein Handy sich schlafen legt und wie zum Beispiel das nicht normale Android, also das Lineage OS, hat so auch diesen Deep Sleep, also wo die Dings richtig rausgedrückt werden. Und ich habe auch WhatsApp nicht unbedingt davon befreit. Und dementsprechend ist dann auch jedes Mal kriegst du auch über den Webclient nichts raus. Und das sind solche Sachen, das ist aber, glaube ich, das liegt dem WhatsApp-technischen Konzept inne, weil die alles aus dieser App heraus denken. Da ist im Prinzip der Verschlüsselungskey drinne und so weiter. Da gibt es zwar auch irgendwelche Mehrfach-Keys im Hintergrund und so Session-Keys, die dann verteilt werden, aber das Grundlegende, irgendwas ist an diesem WhatsApp-Ding am Gesamtkonzept technisch gesehen meiner Meinung nach nicht optimal.
Und hat WhatsApp Zugriff auf deine Kontaktliste?
Ja.
Okay.
Weil sonst ist, ich habe das, da hatte ich nämlich auch zwischendurch, hat WhatsApp nicht mehr auf das Adressbuch zugegriffen. Und damit hatte ich nur noch Telefonnummern drin stehen.
Okay.
Und damit ist dieses Ding unbrauchbar. Das sind auch so einige Features in diesem Client, eben wie diese Namen hinterlegen direkt im Client oder diese Archivierung von Chats. Es ist nämlich ein wahnsinniges Problem. Von mir haben ein paar Leute schon die Telefonnummern durchgewechselt. Und damit ich weiß, wer dieser Chat, also was es für ein Chat war, habe ich diese auch noch die alte Nummer im Telefonbuch stehen. Damit hat aber der jetzt die Nummer neu bekommen hat, nämlich auch ist diese WhatsApp-Kopplung.
Ja, weg.
Nee, die ist nicht weg, sondern ich habe den jetzt plötzlich und da sehe ich im Prinzip in diesen Statusbildern oftmals nette Selfies von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Also das sind für meine Begriffe WhatsApp-inhärente Fehlkonzeptionen. Die haben da einfach zu kurz gedacht.
Ja.
An solche Sachen wie jemand wechselt die Telefonnummer, das gibt es in deren Welt nicht.
Das würde ich jetzt fast als schon Normalität erachten. Also,
genau.
Ich meine, ich bin da eher so ein Dinosaurier, der seit hunderten von Jahren dieselbe Telefonnummer hat. Zumindest eine ist bei mir relativ stabil über die Jahre geblieben. Aber ich kenne viele, wo du irgendwie alle Jubelmonate kriegst, hier, ich habe jetzt eine neue Telefonnummer und.
Ja, aber das, also da gibt es halt so ein paar Schwierigkeiten und was ich aber richtig in dem WhatsApp-Denken als ein Problem sehe und ich Alternativen dazu gesucht habe, bin dann zu XMPP mit einigen gewechselt, okay. Also ein paar Kontakte konnte ich auch zu XMPP bringen, aber Jabber ist auch nicht so pralle. Also eben Synchronisation von Nachrichten über mehrere Geräte hin gestaltet sich auch schwierig. Bis dahin, dass ich über diese Matrix-Geschichte jetzt auch einen ordentlichen Rant über die XMPP mitgelesen habe, weil eben dieses Konzept der Nachrichten, des Nachrichtenaustauschs ist halt im XMPP schwierig gestaltet. Also gibt es auch so ein paar technische Gründe, weswegen XMPP an Grenzen stößt, sagen wir es mal so.
Hast du Matrix auch auf verschiedenen Clients jetzt laufen?
Ich habe es nur bei mir im Prinzip ich habe einen lokalen Client, weil irgendwie für Matrix passiert wahnsinnig viel in Rust.
Ja, richtig, ja.
Also da war ich als erstes total überrascht, da auch wieder Rust anzutreffen. Habe diesen Web-Client und ich habe den Riot-Client diese Riot-App auf dem Handy. Und habe halt jetzt für mich erstmal ganz normal den Surfer aufgesetzt, wobei das relativ schmerzlos geht. Da sind die Debian-Pakete dabei, Debian-Pakete und es gibt auch die Debian-Pakete für diese Video- und Sprachtelefonie.
Okay.
Also, dass diese Verbindungen dann klappen. Hm. Genau. Und ansonsten einfach mal, also muss ich jetzt erstmal ein bisschen noch weiterkommen, denn, Datenaustausch, das funktioniert auch, das ist bei XMPP auch so eine Schwierigkeit. Mhm. Und,
Okay, also ich meine, gut, jetzt bist du eine der ersten Personen, die ich persönlich kenne, die Matrix nutzen. Mhm. Da kann ich wieder doch nochmal den Client mir installieren, weil ich hatte den installiert und ich meine, ich habe das jetzt auch nicht großartig publik gemacht, ich habe da ein bisschen rumgespielt damit und hatte natürlich keine Person, wo ich dann 1:1 Kommunikation machen konnte, habe halt in Gruppen einiges mitgenommen. Ich meine, und da ist es auch so, dass die IRC-Kanäle mit reinziehen.
Genau.
Und
also, oder dass die nicht nur reinziehen, sondern dass die im Prinzip bridgen dazwischen.
Ah, cool.
Ja, das ist nämlich echt, finde ich, klasse, dass ganz viele eben Bridges existieren in andere Netzwerke. Ja. In andere Technologien hinein.
Also insofern ist Matrix erstmal interessant gewesen, aber sozusagen jetzt nur in Gruppen, also das erhöht quasi für mich einfach sozusagen das Nachrichtenaufkommen und kostet mich Zeit, deswegen habe ich schon irgendwann gesagt, ich muss erstmal wieder deinstallieren. Und
wäre auch der nächste Client, die nächste App, irgendwann ist es auch nervig, diese ganze Zoo an wilden Kommunikationstierchen zu spielen.
Also das, und hast du bei dir einen Einfluss auf die Batterie festgestellt?
Aktuell noch nicht.
Okay.
Also das wird diesem Ding nachgesagt. Das Einzige, was ich sagen kann, dass dieser Riot Web Client auch wirklich den Browser mehr fordert.
Okay.
Der scheint nicht so gerade optimal programmiert zu sein. Auch dieser Riot mir fällt jetzt der Surfername nicht ein von die Matrix. Also ich habe da auch diesen Standard-Surfer genommen, der in Python geschrieben ist. Und der soll wohl auch performance-technisch nicht das Nonplusultra sein. Ja. Aber für mich ist einfach der Punkt, ich sehe da in dem technischen Konzept viele Erweiterungsmöglichkeiten oder da sehe ich noch nicht die Grenzen kommen und habe auch an der Stelle, was mir irgendwie halt jetzt, dass ich diese Daten irgendwie bei mir habe. Das ist halt etwas, was mich an Twitter noch stört, dass da meine ganzen Tweets bei Twitter liegen, aber wenn Twitter eben morgen pleite geht, dann ist auch mein das weg. Und eigentlich geht es mir eben darum, also wenigstens das, was ich gesagt, getan, aufgenommen habe, bei mir zu haben oder unter meiner Hoheit.
Aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand seinen, also darüber habe ich vor kurzem nämlich nachgedacht, wenn jemand seine Mastodon-Instanz beschließt zuzumachen.
Genau, das ist ja jetzt gerade mit dann, GNU Social passiert.
Genau, aber also ich sag mal, also wenn es mit Ankündigung passiert, wie bei GNU Social, ist es perfekt, weil dann drücke ich einen Exportknopf, hole mir die Daten runter und habe sie.
Ja.
Aber wenn der Serverbetreiber sagt, pff, Kiste aus, dann ist es vorbei. Und
das muss nicht mal der Serverbetreiber sein, sondern was ich auch erlebt habe mit meinem XMPP-Anbieter, also mit meinem Jobber-Anbieter, die standen mal, glaube ich, 14 Tage lang unter einer DOS-Attacke. Also
ja, okay.
Da war auch einfach dicht. Da war das Licht aus. Und sowas.
Das stimmt.
Und das sind halt so Schwierigkeiten. Gut, natürlich, es könnte auch gegen den privaten Surfer die DOS-Attacke gefahren werden, was aber teils noch unwahrscheinlich ist. Also so populär bin ich dann wiederum auch nicht, dass mich das treffen könnte. Da müsste man wahrscheinlich öfter...
Vielleicht ein Script-Kit ist ein neuestes Tool ausprobieren und euch gerade deine...
Ja, gut.
Ja, nee, das stimmt. Aber so einen langen Ausfall hatte ich bisher noch nicht, glaube ich. Das habe ich auch noch nie erlebt bei irgendwelchen anderen Leuten. Aber ich meine, gut, ich habe relativ viele Leute in meinem Roster, aber es ist natürlich nicht so, dass ich mit jedem Tag irgendwie chatte. Also insofern würde ich jetzt, also
doch.
Bei einigen würde ich das vielleicht gar nicht mitkriegen, wenn es irgendwie...
Nee, ich hatte es, das, also weil ich auch, also jetzt habe ich die Alltagskommunikation wirklich mit Leuten drüber laufen und da ist, also ging es damals nicht, die hatten auch einen großen, die hat dann, da hat dann auch deren Provider, ich glaube, dass die sind nämlich auch bei OVH und die haben auch in der ganzen Ebene davor schon dicht gemacht.
Krass.
Aber die haben eben jetzt komplett abgeschalten, weil stellen den Dienst ein.
Am 24.05.
Am 24.05. genau.
Ich sah deinen Tweet.
Und ich muss mir da sowieso jetzt eben was Neues überlegen. Und unter Umständen werde ich dann auch irgendwie einen Jabber-Surfer oder irgendwas selber noch aufsetzen für mich.
Okay.
Beziehungsweise je nachdem, wie weit ich da mit Matrix komme. Aber für all das können wir ja wirklich mal eine neue Sendung
richtig
ansetzen und gucken, was wir da an Erfahrungen im sozialen Netz, in den sozialen Netzwerken gesammelt haben. Denn was mir in den vielen Diskussionen jetzt leider negativ auffällt, es hacken alle auf Facebook und Co. rum, aber es wird im Prinzip nur eingeprügelt und es wird nicht die Alternative benannt. Es sind viele, die im Prinzip auch dazu sagen, oh, wie schlimm und schrecklich, dass ARD und ZDF bei Facebook aktiv sind, aber es beklagt keiner, dass ARD und Facebook sich nicht an anderen melden, bei in anderen Netzwerken mal was aufmachen.
Also ich muss sagen, schade. Also das, ich finde das auch sehr schade und ich denke auch, das ist so ein, also so ein Problem, was in vielerlei Ecken stattfindet. Also ich hatte vor kurzem, vor einiger Zeit mittlerweile, eine Diskussion hier in der Stadt, also da ging es so um Schule und so weiter. Und im Rahmen dieser ganzen Diskussion taucht eben auch das Thema WhatsApp auf. Und eben auch, so, also da haben sich dann eben einige darüber beklagt, dass die Datenschutzbehörden quasi verboten haben, den Lehrern mit den Schülern über WhatsApp zu kommunizieren, was... Also sozusagen die Entscheidung finde ich ja richtig, aber ich habe dann auch mal so in die Runde gefragt, was denn die Datenschützer denen als Alternativen dann empfohlen haben. Natürlich hatte ich schon eine Ahnung,
ja,
was die Antwort ist. Aber genau, das ist halt der Punkt, dass du lässt die Leute dann allein im Regen stehen. Du sagst, ihr dürft das nicht verwenden, aber tja, und nu?
Ja.
Also, und dann, ich meine, ich kann natürlich auf der anderen Seite auch die Datenschützer verstehen, die sagen, wenn wir jetzt eine Lösung empfehlen, wenn wir zum Beispiel sagen würden, nützt Matrix oder nützt irgendwie Signal oder Telegram oder keine Ahnung.
Genau, ja, irgendwas. Ne?
Dann sagen die halt, das kann man als Wettbewerbsverzerrung deuten. Also sagen sie, empfehlen jetzt den einen Dienst oder sagen wir die zwei oder drei Dienste und damit machen sie sich halt wieder sozusagen angreifbar gegenüber jetzt WhatsApp zum Beispiel, weil sie sozusagen dann aktiv als Behörde in den Wettbewerb eingreifen. Und das deswegen wollen sie das nicht. Und das, ich meine, wie gesagt, das kann ich auch verstehen, aber es ist halt für die Leute da draußen jetzt wenig hilfreich, wenn man sagt, ihr dürft WhatsApp benutzen und das, dann war es das halt.
Das ist so ein bisschen Politik aus dem Elfenbeinturm heraus, wo eben gesagt wird, ihr dürft nicht mehr. Und also mir fiel gerade so dieses Bild ein, es ist jemand, der sitzt am Tisch, hat Hunger, da steht eine Schale Pralinen und es wird gesagt, du darfst nicht zugreifen. Ja, aber trotzdem wird er davon nicht satt. Also dieses Bedürfnis bleibt. Immer,
oder steht eine Flasche Bier auf dem Tisch.
Oder das.
Wo du sagst, aber, also ich meine, da kannst du auch argumentieren, Alkohol ist schlecht für dich, du darfst keinen Alkohol trinken, aber trotzdem ist er durstig, die Person. Und das ist...
Ja, schwierig. Und von der Seite her finde ich es halt schade, dass die Datenschutzbeauftragten eben nicht sagen, was weiß ich, ich sag mal, WhatsApp ist erträglich, also ist das
unerträglich.
Oder ist unerträglich, schlimm, schrecklich. Und das Ganze im Prinzip die Alternative einfach bieten.
Richtig.
Also das zum Beispiel auch. Ja, ich weiß nicht, wie ich hatte letztens eine Sendung mit Peter Schaar gehört, der auch vorwiegend Twitter bespielt, aber in anderen Kanälen, in anderen Netzwerken überhaupt nicht unterwegs ist.
Das ist natürlich richtig. Also,
Das sind vor allen Dingen aus meiner Sicht auch Leuchttürme, die auch damit eine Signalwirkung erzeugen können. Und wenn sie eben dort sind und schon allein nur mal diesen Namen fallen lassen, dass sie sagen, hey Leute, es gibt noch.
Richtig. Na eben doch, also es gibt ja auch die Möglichkeit, also was ich nutze ja quasi bei Quitter die Einbahnstraße, dass ich sozusagen bei Quitter was einstelle.
Ja.
Und das wird dann automatisch nach Twitter weitergeleitet und dann nach Facebook weitergeleitet. Deswegen nehmen immer Leute an, ich bin bei Facebook, weil ich quasi immer mal was poste, aber ich kriege den Rest dann halt nicht mit.
Ja, ach.
Wenn ich mich dann immer mal eindocke, sehe ich das irgendwie in der Diskussion.
Ja.
Ja, und bei Mastodon wiederum, da gibt's so richtige, also ein kleines Schnipsel Software, so ein Bridge, die dann sozusagen gegenseitig synchronisiert,
sozusagen
von Twitter nach Mastodon und von Mastodon nach Twitter synchronisiert, wo zwar auch jetzt einige Leute der Meinung sind, das ist halt unschön und weil du sozusagen, es würde dann reichen, einen Account zu lesen, aber zumindest so in der Übergangszeit finde ich das erstmal gut. Und wenn man dann bei Mastodon vielleicht mehr Nutzer hat, die das lesen, dann kann man auch sagen, ich schalte jetzt Twitter aus.
Na, aber warum? Also ich finde halt, es sollte eher das Integrative sein. Wenn es halt das Kommerzielle ist und wo man im Prinzip mit seinen Benutzeraktivitäten bezahlt und sonstiges. Aber
Das Problem ist halt, also was sozusagen ist nicht das, sondern was ich auch bei Twitter feststelle, wenn ich was retweete, dass wenn da eine längere URL drin steht, dann schaltet der Twitter-Client vermutlich, schneidet die URL einfach irgendwo ab.
Okay, gut, aber.
Und das ist halt blöd, weil dann kommt die URL, also die URL nicht mehr an, sondern kommt irgendwie http://// und dann 3 Punkte. Und das ist halt sozusagen unschön. Und ich weiß nicht, wie das jetzt sozusagen Mastodon zu Twitter gelöst ist, weil bei Mastodon hast du 500 Zeichen. Und bei Twitter hast du 280, wobei nicht. Also ich habe bei Mastodon in der Einstellung irgendwo gesehen, dass du zumindest sagen kannst, wenn das zu Twitter geschickt wird, dass das in 2 Tweets aufteilt. 250 oder sowas, keine Ahnung. Also das, vielleicht gibt es irgendwie eine funktionierende Lösung.
Aber das klingt für mich eigentlich eher nur nach technischen Fragestellen, beziehungsweise nach einem Bug. Also das ist nichts Konzeptuelles. Das, was ich auch persönlich Facebook vorwerfe, dass sie halt so diese Insel bilden. Dass sie eine Insel, eine große Insel im Meer und jeder, der sich denen nähert, wird weggescheucht.
Ja.
Außer natürlich, man verpflichtet sich.
Ja, richtig. Aber das ist sowas, was mir jetzt bei vielen Diensten aufgefallen ist, dass die am Anfang schon auf diese föderierten Sachen mitsetzen. Also Google hat am Anfang, konntest du über XMPP bedienen,
genau.
Facebook.
Facebook auch.
Dann Slack. Es ist sozusagen das Beispiel aus der jüngeren Zeit.
Ja.
Und irgendwann, wenn sie groß genug sind, wenn sie sozusagen genug Magnet-Zugwirkung entfaltet haben, dann sagen sie, ist uns zu kompliziert, das umzusetzen, schalten wir jetzt ab.
Ja, bis dahin die Frage im Prinzip, ob die es nicht intern auch weiter nutzen. Das ist, ich glaube nämlich unter WhatsApp selber liegt auch nämlich noch XMPP drunter. Aber wenn du keinen Zugangsknoten hast, wenn du nicht weißt, wie du reinkommst, tja.
Genau. Aber egal, ich meine, das sollte man...
Genau, können wir mal wirklich eine gute Sendungsvorbereitung, Entschuldigung, dass wir euch gleich daran beteiligt haben. Genau.
Genau, und aber du, also es eigentlich, also angefangen hat unsere Diskussion ja, als dass du eine Ankündigung machen wolltest, nämlich heute Abend für den Bytespeicher in Erfurt. Das war sozusagen
der
Ausgangspunkt.
Genau, und diese ganze Diskussion um eben soziale Netzwerke, die findet heute Abend 19.30 Uhr im Bytespeicher in Erfurt statt. Bei bytespeicher.org ist das Ganze auch nochmal nachzulesen. Und eine zweite Ankündigung für den kommenden Sonntag, den 21.04., findet ab 9.30 Uhr ein neuer Jenaton statt. Und zwar ist es jetzt der dritte Jenaton. Also ein Treffen von verschiedenen Computerinteressierten, Hackerinteressierten, Bastelinteressierten Leuten, die sich in der Lichtwerkstatt am Max-Wien-Platz zusammenfinden und dann verschiedene Projekte verfolgen. Es gibt so ein bisschen so eine Präsentation im Vorfeld und ab, glaube ich, 11.30 Uhr ist dann so das gemeinsame Basteln angesagt bis 19 Uhr. Und da geht's
21 Uhr, aber ich kann mich.
Da geht's dann letztendlich um Erfahrung und 19 Uhr ist dann die Vorstellung der Projektergebnisse. Für Essen ist gesorgt, für Sonnenschein soll auch gesorgt sein und von daher wird das bestimmt auch eine richtig schöne Runde werden, um einfach mal so verschiedene Themen anzureißen. Ich hatte nämlich gesehen, da war was mit Luftsensoren, Luftmessungen, also Feinstaubsensoren und Schallbelastung sollte auch mitkommen. Verschiedene Projekte. Schaut einfach mal mit auf die Webseite Jenaton, also Jena und THON.de. Und dort ist dann das Programm mit verlinkt und auch dieses Ganze drumherum mit.
Ja, also auch insbesondere, wenn ihr Kinder habt im programmierfähigen Alter, da könnt ihr auch mit hingehen. Also es gibt da eine Werkstatt quasi oder so ein Teil Programmieren leicht gemacht. Die schreiben hier so von 10 bis 16 Jahren ist so das Zielgebiet. Und die haben halt hier verschiedene Sachen, wo man programmieren lernen kann oder auch sozusagen seine Kenntnisse wieder ein bisschen weiterentwickeln kann. Hm. Und man kann einen Goopy-Go bauen. Also das ist so ein kleiner Roboter mit Rädern, der halt Sensoren dran hat. Und die Idee ist dann, dass diese verschiedenen kleinen Roboter gegeneinander irgendwie antreten, einen Wettkampf machen und da auch ein Gewinner ausgelost wird. Hm. Genaueres kann man dann auf der Webseite lesen, jenaton.de. Und ja, vor ungefähr 14 oder 15 Sendungen haben wir sogar live vom ersten Jenaton berichtet. Ja. Und wir haben das, glaube ich, auch noch nicht ganz aus dem Fokus verloren. Also irgendwann werden wir das vielleicht auch mal wieder machen, dass wir vom Jenaton mal eine Live-Sendung machen. Hm. Aber diesmal war es halt auch ein bisschen ungünstig.
Ja, aber das jedenfalls als Ankündigung. Und für die Hörer draußen am Radio, also die Jenarer und Jenenser, macht euch einfach am Sonnabend auf und wenn es vielleicht auch nur einfach am Nachmittag ist, schaut mal vorbei in Jena Max-Wien-Platz. Das ist so in der Verlängerung des Philosophenwegs an der Philomensa vorbei. Kommt dann auf der linken Seite in neu gebautes Haus und dort befindet sich die Lichtwerkstatt, die mit zusammen mit anderen Organisatoren eben diesen Jenaton auf die Beine gestellt, den dritten Jenaton jetzt mit auf die Beine gestellt hat.
Richtig. Genau, und es soll auch noch einen Anfahrtsplan auf der Webseite geben. Also das hatten wir gerade nochmal bei Twitter bemängelt. Der Jenaton-Account hat geantwortet und meint, es kommt jetzt demnächst ASAP, was auch immer das heißt.
Naja, so schnell wie möglich.
Naja. Genau, wollen wir mal kurz irgendwie als Trainer ein bisschen Musik spielen? Ja.
Klingt gut, mit 3 Minuten 33.
Genau.
Und das müsste jetzt mit Odette.
Ja, es ist ein interessanter Titel. Also wir sind auch sehr gespannt, was das für ein Musikstück
Jazz,
ist.
Jazz, also hinten.
Mal sehen.
Wir gucken
also
mal.
Und danach geht es dann los mit dem eigentlichen Thema.
Oh ja, dann zieht schon mal eure Kampfwesten an.
Genau, wir stellen dann die Systemfrage, wie auf Twitter jemand schrieb.
Richtig.
Oddychać.
Genau, und damit sind wir wieder zurück an den Mikrofonen. Das, was wir gerade gehört haben, war das schöne Lied Old Age von der Gruppe Meritum. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Es ist also ein offensichtlich ein polnischer Titel von einer polnischen Band. Ja, also war halt mal was anderes, was wir
genau.
aus dem großen Internet heruntergeladen
haben. Bisschen Abwechslung. Das fällt mir jetzt auch so bei anderen Sendern auf, dass oftmals gar nicht so außerhalb des standarddeutschen Markts viel gespielt wird, eben schon alleine mit dem Blick in Richtung Osteuropa oder ganz und gar französische Musik.
Stimmt. Es ist auch, ich denke, so, also für meine Ohren erstmal ungewohnt, weil, also, also sozusagen, wenn ich einen englischen Titel höre, sozusagen kann man zumindest meist was verstehen, wenn es gerade irgendwie Death Metal oder sowas ist. Und auch bei deutscher Musik ist es ähnlich. Also, und hier habe ich so das Gefühl, dass mein Ohr versucht, was zu verstehen, aber scheitert an den Polnischkenntnissen.
Also das stört mich persönlich jetzt nicht, dann genieße ich die Musik an der Stelle.
Okay.
Also, ja. Das finde ich akzeptabel. Mir geht es nicht unbedingt in vielen Punkten um die um den Text. Denn eben, wie du sagst, das ist auch manchmal bei deutschen oder englischen Sängern schwer zu verstehen. Aber auch die Musik ist, finde ich, auch zum Teil wirklich eine Abwechslung.
Das stimmt. Also was mir auffällt, ist insbesondere so, also wenn man jetzt so in den arabischen Raum geht, das, da ist die Musik wirklich auch vom Stil her
anders. Ja, finde ich auch. Aber das Internet macht es möglich. Also von daher gibt es auch viele Sender draußen, Internet-Radiosender, über die man derartige Sachen dann bekommt.
Genau. Aber du hast ja ein wundervolles Thema vorgeschlagen,
habe ja,
ich mir
genau.
sagen lassen.
Ja.
Und wir haben dann das auch, also das Pad, was wir genommen haben, mal ein bisschen auf Twitter verteilt und haben gesagt, hier liebe Leute, und sozusagen eine gewisse erwartete Reaktion ist auch eingetreten.
Oh ja.
Das ist eine, ich würde sagen, also wir wollen uns über eine Software unterhalten, die umstritten ist. Also die zumindest viele emotionale Reaktionen hervorruft.
Richtig. Und das finde ich auch sehr interessant. Und mindestens einer Stelle ist mir nämlich auch so eine andere emotionale Reaktion auf eine andere Software wieder eingefallen. Und zwar damals DevFS.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Nee. Das war damals, als plötzlich im /dev diese genau, ganzen Dateinamen sich änderten und alles, wo dann die Festplatte nicht mehr klassisch SDA irgendwas war, sondern dann irgendein langer Name. Und damals wurde auch ganz hitzig über DevFS hin und her diskutiert, wie schrecklich diese Namen sind und dass sich jetzt alles ändert und es wird ja wieder was Neues und hin und her. Genau. Also das fiel mir jetzt auch eben in dem Zusammenhang, vor allen Dingen mit diesem einen Eintrag ein, dass damals auch schon sehr emotional über sowas geredet wurde. Und grundlegend in dieser ganzen Vorbereitung der Sendung sind mir nämlich so ein paar Punkte einfach aufgefallen oder ich würde halt sagen so drei Ebenen dieses ganzen System-D-Aspekts.
Genau, also das ist die Software, um die es heute geht.
Genau, wir wollen uns heute mit dem
System D beschäftigen.
Genau, Systemdämon oder was, ich weiß nicht, was das D ist, aber mit diesem neuen, ich sag mal, Systemverwaltungsdienst. Denn er greift ja sehr weit um sich. So richtig, dass man Init dazu sagen könnte, wie das klassisch war, das ist es nicht mehr.
Aber ist er nicht dahergekommen? Ist nicht sozusagen der Ursprung, dass er sozusagen der Ersatz, oder nee, der Ersatz, aber sozusagen eine Alternative zu...
Nee? Nee, das glaube ich eben nicht. Also das, wenn man mal diese Probleme, vielleicht war das der allererste Schritt, der damals gegangen wurde. Aber ursprünglich wird, also das, wenn man sich mit dieser Thematik, mit der ganzen Fragestellung ringsherum beschäftigt, dann weitet sich das ganz schnell aus.
Okay, aber vielleicht sollte man nochmal einen Schritt zurücktreten.
Genau.
Und überlegen, was, um was geht es hier eigentlich? Immer sozusagen uns zerfasern in Detaildiskussionen. Also was, jetzt haben wir irgendwie was von Init gesagt und von Systemd und DevFS. Also der kundige Hörer und die kundige Hörerin wird vermutlich schon festgestellt haben, dass es ein Linux-spezifisches Thema ist.
Also das Thema selber ist in vielen Betriebssystemen vorhanden, oder?
Ja, aber das Thema Systemd ist nur ist sehr Linux-spezifisch und würde sogar so weit gehen sagen, distributionsspezifisch. Also es ist ist natürlich schon so, dass die mittlerweile die Mehrheit der Distribution
die großen,
das als Standard-Tool quasi mit einsetzt. Aber es gibt dann immer noch so ein paar kleine gallische Dörfer in der Linux-Welt, die sagen, dass das Systemd-Ding, das ist uns zu mysteriös, das wollen wir nicht haben.
Ist ja auch in Ordnung. Also das finde ich auch völlig legitim, dass da einfach andere Leute eine Alternative dagegen stellen. Und unter Umständen ist Systemd auch nicht das Letzte. Vielleicht haben wir in 4 Jahren den nächsten...
System G, oder H oder...
Oder genau sowas. womit dann die nächsten großen Kämpfe kommen.
Ja, aber was, also genau. Ja, wie gesagt, das ist also erstmal ein Stück Linux-Software. Und ja, was tut das eigentlich? Was ist dessen... Also, was ich vermuten würde, was ist denn dessen die originäre Aufgabe? Nee, was es jetzt kann, da müsst ihr vielleicht uns noch langsam hinentwickeln, aber ich bin schon der Meinung, dass es, also ich habe das Systemd kennengelernt als quasi alternatives Bootwerkzeug, genau. Wie man das auch mal nennen will. Also,
ja, das wird auch vielleicht mit, so wie du es jetzt beschreibst, ein Problem des Ganzen sein, dass das wie so ein trojanisches Pferd reingekommen ist.
Genau.
Ja. Und eigentlich, und das ist, also ich sag mal, der Kernel, irgendwann ist er fertig mit seinen Aufgaben nach dem Booten beim Einschalten.
Genau, also man schaltet den Rechner ein und das war so eine Sendung, die wir eben mal machen wollten eigentlich mal so, was passiert eigentlich beim Booten?
Ja.
Da passieren erstmal sozusagen, da drückst du auf einen Einschaltknopf, dann piept er irgendwie, dann kriegt man dieses komische BIOS-Ding da angezeigt. Und genau. Dann siehst du diesen, also wenn du jetzt an Linux denkst, diese Übersichtsseite, was du für einen Kernel bootest, und dann wählst du einen aus und dann rattern da irgendwelche Zahlen.
Oh, da hast du aber dein System schon ganz schön umkonfiguriert.
Na, je nachdem, ich weiß nicht, also kann sein, dass ich kein Standardsystem habe. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Ubuntu hat, da sieht man wahrscheinlich nur dieses Ubuntu-Leuchten oder Red Hat, da siehst du irgendwie den Mann mit der Mütze winken oder sowas, keine Ahnung.
Weiß nicht. Ich kann es jetzt nur gerade aktuell sagen, bei SUSE, da hast du halt ein Chamäleon.
Richtig, ja, genau. Aber bei SUSE war es früher so, dass du auch dass du das Chamäleon siehst, aber dass du hast diese Messages vorbei. Okay, gut.
Also wir hatten jetzt vor 14 Tagen oder so in etwa eins aufgesetzt in OpenSUSE und das ist auch ganz friedlich. Also ähnlich wie es im Prinzip ist, wenn Windows startet oder wenn OS X startet, da ist ja auch kein, das ist ja auch dieses Problem, was die Techniker dann alle bemängeln, dass du da vor so einem Kasten sitzt und weißt nicht, lebt der noch, passiert da was und so weiter.
Okay, also jedenfalls sozusagen man schaltet den Rechner ein, der piept, kommen die ganzen Bildschirme und dann kommt dieser erste bunte Bildschirm, sagen wir mal, wo irgendwas ein Beschriftzug ist und sozusagen währenddessen der erscheint, tritt sozusagen Systemd auf die Bühne, ganz unbemerkt und ungesehen und übernimmt dann sozusagen vom Kernel die Regie und dirigiert sozusagen dein System, dass es endlich mal irgendwie deinen grafischen Bildschirm anzeigt oder dass dein Netzwerk lostritt oder dass irgendwas passiert hat, damit dem du auch arbeiten kannst. Das ist vielleicht so eine ganz verständliche Erklärung. Ich weiß nicht, ob du es anders beschreiben würdest.
Nö, also es ist ja wirklich, dass der Kernel irgendwann sagt, ich starte jetzt den ersten Prozess, den Prozess mit der ID 1. Das ist eben, wie hier an dieser Stelle, diese Systemd. Früher war es ein anderer Prozess von althergebracht System 5 Init. Aber es gab auch schon vor Systemd Alternativen und ich selber habe auch welche eingesetzt. Ich habe damals zum Beispiel mit Runit gearbeitet. Und weil für den Kernel ist das egal. Der Kernel guckt einfach nur, weil es unter /sbin-init steht und das wird ausgeführt. Und wenn das eine ganz einfache Shell ist, würde er auch ausführen.
Das war ja oftmals auch der Trick, wenn irgendwie was schiefgegangen ist, dann hat man irgendwie bin sh hingeschrieben oder
ja, genau.
irgendwas anderes und hat ihn dann booten lassen und dann ist man halt auf so einer klassischen Shell-Oberfläche gelandet und konnte da den Fehler berichtigen und dann wieder neu booten.
Genau. Hm. Und auf diese Art und Weise startet eben der Kernel so ein Hauptprozess, der sich um den Rest kümmert, also wo einfach der Kernel nur sagt, mach mal, und das innerhalb des ja, Userlands, also außerhalb des Kernelbereichs, steht dann dieser Prozess, der sich darum kümmert, die neuen Prozesse zu starten. Mhm. Und das fängt an bei solchen ganz einfachen Aufgaben wie finde die Festplatte, prüfe die Festplatte, binde die Festplatte ein, aktiviere das Netzwerk, starte Dienste XY bis eben hin zur starte grafische Oberfläche und präsentiere den Anmeldebildschirm.
Genau.
Also das ist so der Kernanfang von diesem Init. Das ist das, was auch früher ganz klassisch Init gemacht hat, das System zu initialisieren.
Genau, wie der Name das schon sagt.
Mhm, genau, genau.
Genau, und als ich sozusagen SystemD kennenlernte, war meine Annahme, dass diese Software genau das tut. Dass es quasi sozusagen vielleicht das von anderer Art und Weise macht und besser, schöner, toller, bunter und überhaupt. Aber hätte mir damals jemand gesagt, dass da irgendwie ein Network-Daemon oder irgendwas anderes mit dranhängt, hätte mich das überrascht.
Mhm. Mich nicht, weil ich schon auch diesen, eben weil ich vorher auch schon weggegangen bin. Mhm. Es gab auch zuvor, Ubuntu hat ein paar Jahre zuvor Upstart eingeführt und hat da nämlich auch schon am Boot-Vorgang, an diesem Initialisierungs- und an dem Systemverwaltungskonzept angefangen zu verändern. Mhm. Und da gab es auch ganz viele böse Meinungen. Also da wurde auch ordentlich mit eingehackt, aber es war einfach auch ein Konzeptwechsel damit verbunden. Mhm. Und deshalb, dass jetzt SystemD so übergriffig geworden ist, wie du es jetzt beschreibst, sich also um Dinge kümmert, die früher System 5 Init nicht getan hat, das finde ich eigentlich begrüßenswert.
Ja, da kann man ja nochmal drüber reden an geeigneter Stelle. Jetzt stellt sich für mich natürlich erstmal sozusagen die Frage, wenn ich jetzt an das so ein System denke, was so diesen, sagen wir, Standard-System 5 Init hatte, da habe ich auf meinen Boot-Knopf gedrückt. Also ich denke jetzt mal an zum Beispiel irgendeinen Laptop oder Rechner, drücke da auf den
Startknopf,
Power on.
Genau.
Und dann ist irgendwann meine grafische Oberfläche da, mit der arbeite ich.
Genau.
Jetzt habe ich SystemD, drücke auf den Power-Knopf, geht irgendwann meine grafische Oberfläche auf und damit arbeite ich. Also sozusagen, wenn ich die Perspektive einnehme, hat sich für mich nichts geändert. Also erstmal weder was verbessert noch was verschlechtert. Oder siehst du das anders?
Teils. Also in genau diesen Schritten, wie du es jetzt beschrieben hast, merke ich nichts. Mhm. Aber zum Beispiel kommen dann solche Späße wie Stromverbrauch unter Umständen hinzu, was also auf so Embedded Systems oder kleinen Geräten einfach eine Rolle spielt, weil SystemD anders mit den Ressourcen umgeht, Prozesse unter Umständen verzögert startet, also die nicht sofort mit reinzieht.
Mhm. Aber inwiefern wirkt sich das jetzt auf den Stromverbrauch? Also doch nur sozusagen während der Boot, während der Minute oder zwei oder fünf Minuten Bootzeit aus, oder?
Nee, wenn der Prozess nicht läuft, dann dann gammelt der auch nicht rum.
Okay, ich dachte sozusagen, der wird bei Bootzeit irgendwie nur ein paar Sekunden später gestartet als.
Nee. Also es ist ja auch so, dass gewisse Prozesse erst aktiviert werden können, dass SystemD auch wirklich erst die Prozesse startet, aufruft, wenn sie angesprochen werden.
Okay.
Also vorher hält es im Prinzip so ein Schild hoch, Prozess läuft, wir tun mal so. Es öffnet offiziell den Kanal für diesen Prozess, aber nicht den Prozess dahinter. Und erst just in dem Moment, wenn der Prozess gebraucht wird, wird er gestartet.
Hm. Genau. Hm. Und wenn der Prozess dann nicht mehr gebraucht wird, wird auch wieder abgeschossen?
Da braucht es eigentlich eher Kooperation des Prozesses. Also da müsste der Prozess schon so gebaut sein und dass er freiwillig sagt, ich trete ab.
Okay.
Hm. Ein ähnliches Konzept, wer sich an die alten Zeiten erinnert. Es gab mal früher einen INetD. der hat schon Ähnliches verfolgt.
Oder X-Inet.D.
Oder X, genau. Ja, nee, da, richtig. Genau. Hm. Das war ja auch schon so ein Dienst, der diverse Ports eröffnet hat und die eigentlichen Programme dazu überhaupt nicht gestartet hat. Und sei es gewesen wie der FTP-Server oder RPC lief, glaube ich, auch mit drüber. Verschiedene andere Dienste, die es im System halt gab. Bis hin zu SMTP, glaube ich, hat er auch nämlich auch erst on demand, also dann, wenn sie gebraucht wurden, gestartet. Und die konnten nämlich auch damals schon so gebaut sein, dass sie nach getaner Arbeit einfach, ich sag mal, gestorben sind und damit wieder Platz geschaffen haben. Hm. Und das ist auch eine Funktionalität, die jetzt auch in diesem ganzen System D etwas stärker mit eingebaut ist, was man sowohl im Positiven als auch im Negativen merken könnte. Hm. Also, dass beim erstmaligen Ansprechen zum Beispiel des Druckers diese 238 Millisekunden Verzögerung da sind, aber der zweite Aufruf direkt durchgeht. Hm. Solche Dinge. Aber grundsätzlich... Wobei,
also, ich sag mal, ich weißt du, wie hoch der Stromspareffekt dadurch ist? Da gibt es irgendwelche Zahlen, Ermittlungen?
Nee, also ich kann es jetzt gar nicht sagen.
Weil ich meine, was ich immer mal mache, wenn ich längere Zeit mit Batterie arbeiten muss, dass ich dann auf dem Laptop Powertop anwerfe. Und dann einfach gucke, was gibt's für Sachen, die jetzt viel Strom verbrauchen und brauche ich die nicht. Und wenn nicht, dann versuche ich die abzuschießen und dann kann ich die Lebenszeit meiner Batterie so mal ein bisschen hochdrehen, aber es ist, also ich sag mal, eine halbe Stunde kann ich vielleicht manchmal gewinnen oder wenn ich wirklich, ich sag mal, im besten Fall vielleicht eine Stunde, aber...
Also ich kann es nur bei mir vom Handy halt sagen, wenn das Handy halt sehr lange und gut schläft, dann habe ich gute Laufzeiten in dem Sinne, dass der Akku lange hält. Und ich merke auch, wenn ich, wenn irgendein Programm tätig ist, was kontinuierlich irgendwie das Ding aufweckt.
Ja, genau. Ist es auch so, dass ich schon mit dem Laptop arbeiten will. Also sagen, in dem Fall, der soll nicht schlafen, sondern der soll wach sein, aber... Ich will quasi nur in dem Falle dann sozusagen möglichst viel an Lebenszeit meiner Batterie haben, weil ich weiß, dass ich in den nächsten Stunden nie an irgendeine Steckdose komme.
Ja.
Also das wäre dann so ein Ding. Und ich meine, hier beim Handy, da habe ich ja immer noch die Möglichkeit, mir eine Powerbank einzustecken. Und das beim Laptop kriege ich die Batterien nicht so schnell gewechselt, dass der Rechner nicht unterwegs ausgeht und ich neu starten muss.
Ja. Genau.
Okay, aber was
dieses Szenario, was du beschrieben hast, also dieses klassische Einschalten und dann sind ist der Rechner da und fertig, das ist auch eine Sichtweise, die sehr oft und also von daher kommt die Kritik an System D. Es hat sich nicht viel verändert, beziehungsweise es sind Probleme einfach aufgetreten. Wer aber
aber das ist für schon sozusagen, also jetzt, wenn ich auch sozusagen jetzt mal weitergehe an so Administrationstätigkeiten, ist es jetzt für mich gefühlt, sagen wir mal so, nicht unmittelbar so, dass das System Team ja das Leben erleichtert hat.
Echt?
Also ich würde sagen, netto hat er mir das Leben erschwert. Sozusagen. Also sozusagen die ist aber in Anführungsstrichen Leidenszeit, die es mich gekostet hat, das System sozusagen zu perfektionieren oder anzupassen an System D. Und das, was jetzt sozusagen an positiven Effekten gekommen ist, ist immer noch, also geht noch zu Lasten, also die Bilanz geht noch zu Lasten von System D aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Es ist schon so, dass mein Eindruck langsam wird, dass es, also sozusagen vielleicht langfristig dreht sich das Bild, aber momentan ist es immer noch so, dass es, das ist rein vom Gefühl, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mit einer ordentlichen Metrik unterlegen, aber sozusagen meine Gefühlsmetrik ist so, dass das immer noch sehr auf der Lastseite, auf der Sollseite quasi
vom System. Also aus meiner Sicht ist zum Beispiel eben das absolute Killer-Feature und das war auch der Grund, weswegen ich vorher schon zu Runnet gegangen bin, die Prozessüberwachung. Bei Init, also angefangen, dass einige Dienste eine eigene Prozessüberwachung implementiert haben, wie Postfix, hat zum Beispiel den Masterprozess und darunter passende Kinder. Ja. QMail war damals nämlich genauso. Apache macht das auch so. Die haben die Aufgabe dieser Überwachung, läuft dieser Prozess, brauche ich einen neuen Prozess, all das, das haben die selber implementiert. Mhm. Und das war für mich einfach auch, weil ich vor allen Dingen im Rahmen mit PHP immer wieder mal, dass die Prozesse verschwunden sind. Mhm. Oder auch mit Perl hatte ich diese Schwierigkeiten damals bei meinem Projekt. Und dafür brauchte ich irgendwas, was mir halt, was darauf achtet, wenn das Ding wegfliegt, dass es ein neuer rankommt. Mhm. Und aus dem Grunde bin ich eben schon bei Zeiten zu Runit gegangen. Weil dieses klassische System 5 Init, das was früher eben, also ich sag mal bis vor 4, 5 Jahren als SBIN Init lief, hatte überhaupt nicht diesen Anspruch. Das wollte es gar nicht. Und das sehe ich gerade aktuell auch für mich, dass ich sagen kann, das Ding läuft. Mhm. Also wenn es nicht mehr läuft, dann sorgt eben diese Überwachungsinstanz dafür, dass das Ding wieder angestoßen wird.
Das war unter anderem eines der Punkte, die mich sozusagen die Bilanz ins Negative getrieben haben.
Weil?
Also natürlich, also das ist sozusagen im Gesamtkontext, glaube ich. Also eine Sache, die mir halt so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, war, dass ich so vor 2 oder 3 Jahren versucht habe, halt so ein System auf Systemd umzubauen. Mhm. Und also da war es jetzt so, dass ich in dem Fall eine Tor-Maschine hatte, also quasi einen Serverprozess, wo aber nicht nur ein Tor-Prozess lief, sondern sagen wir 10 oder 100 oder 1000 oder 100.000, keine Ahnung. Also mehrere. Und das ist ja sozusagen das Versprechen von Systemd auch mit gewesen, dass du sozusagen dass das verschiedene Instanzen benutzen und betreuen kann. Also auch das, also dass du hier sagen kannst, Prozent i, tralala, und wie gesagt, es kann halt sozusagen einfach verschiedene Instanzen verwalten und betreiben und auch hier muss ich sagen, das ging unter System 5 statt out of the box nicht, musste mal ein bisschen was nachjustieren, ich meine, aber auch hier sozusagen am Ende des Tages, wenn ich sozusagen beide Lösungen vergleiche, sehe ich sozusagen fast keinen Unterschied. Können wir aber gleich diskutieren, ob das wirklich so ist. So, und dann, wie gesagt, habe ich mein schönes Multi-Instanz-Ding da eingerichtet und habe Systemd damals gesagt, start mal Tor. Und dann hat das Systemd halt gemacht. Und zwar, damals war es halt so, dass das jetzt sozusagen eben, also eine Eigenschaft von Systemd ist ja die Parallelisierung. Das heißt sozusagen, wenn es, also sozusagen es versucht quasi möglichst alles parallel zu machen, also sozusagen gleichzeitig auch wieder aus dem Punkt heraus Schnelligkeit. Mhm. Und ja, das ist natürlich, wie gesagt, wenn du die nacheinander startest, also wenn du 100 Prozesse nacheinander startest, dann dauerst halt eventuell sehr lange. Wenn du die parallel startest, geht es potenziell halt super schnell. Und bei Tor ist es nur so, das kann man vielleicht auch eine unserer alten Sendungen nochmal nachhören zu Tor, dass wenn du Tor startest, geht es zunächst erstmal, besucht das die Verzeichnisserver, lädt sich die Liste der Verzeichnisserver herunter und überlegt sich dann, was für eine Verbindungsstrecke durch das Tor-Netzwerk mache ich und fängt dann an, sozusagen die Netzwerkverbindung zum ersten aufzubauen und dann und so weiter. Und das hat sich sozusagen erstmal hier als Problem dargestellt. Nämlich, dass die sagen, ich sage jetzt mal als Beispiel, die Zahl 100, die 100 Tor-Prozesse sind hoch rausgelaufen, haben quasi 100 Mal auf den Verzeichnisserver zugegriffen, haben da, ich glaube, so zu der Zeit 2 bis 3 Megabyte runterladen wollen. Und das ging, wie ich dann rückblickend feststellte, nicht schnell genug. Mhm. Also das heißt, der Systemd hatte quasi ein Timeout und hat dann festgestellt, okay, der Prozess ist nicht ordentlich gestartet, also muss ich dem nochmal einen Tritt in den Hintern geben und den nochmal neu starten. Hat also dann quasi nach dem Timeout ich glaube, im schlimmsten Fall wirklich alle 100 Prozesse nochmal angetreten, mit der Konsequenz, dass die wieder rausgerannt sind und dann bin ich quasi in so einer Endschlussschleife gewesen und dann ist halt nichts mehr passiert. Und jetzt habe ich in meiner naiven, also sagen wir so, das Problem war, das System war zu der Zeitpunkt halt, hatte eine Load von kurz vor unendlich, war auch wirklich nicht mehr ansprechbar und jetzt dachte ich in meiner ersten naiven Herangehensweise, ich schieße einfach die ganzen Torprozesse ab. Das war sozusagen, wie gesagt, mein erster naiver Versuch. Aber Systemd machte das, was es machen sollte. Sah, okay, der Prozess ist weg, ich starte nochmal neu. Ach nee, es war gar nicht der erste Versuch. Der erste Versuch war zu sagen, hey System D, halt die mal an. Hm. Das ging aber nicht mehr. Das System D hatte sich da auch aufgehangen.
Oh. Also es ging. Ach, der ließ sich auch nicht mehr ansprechen.
Also ich habe dann halt zunächst gesagt, hey System D, halt mir meine Torprozesse wieder an. Und das, ich glaube, das ist sozusagen, es kam quasi nie eine Rückmeldung, das ist weder ein Timeout noch irgendwas anderes. Dann kannst du halt sowas machen wie den System D quasi nochmal neu starten, also hier so Re-Exec-Daemon sowas.
Das hilft nicht.
Hilft nicht, du kannst den irgendwie Kill-Daemon machen oder sowas, also wo du angeblich große Teile, also es ging sozusagen alles das, was mir sozusagen die Manpage bot an verschiedenen Optionen, führte nicht zum Ziel. Also
das würde ich sagen, das ist grundlegend, wenn du ein System mit einem Load von 80 hast.
Ja.
Also ich habe ich auch unter System 5, mit dem alten klassischen Init in solchen Konstellationen, wenn der Apache ausgebrochen ist und hat sich da ausgetobt, hat man da fast, also fand ich das System ganz schwer wieder
einzufangen, natürlich.
Also ich würde das als ein Load-Pop.
Ja, natürlich. Das Problem war hier ich weiß nicht, an welcher Stelle das Problem aufgetreten ist. Jedenfalls habe ich dann irgendwann natürlich gesehen, okay, das ist ein Timeout-Problem, setzt halt das Timeout hoch. Das war sozusagen mal so die erste Herangehensweise. Das funktionierte auch ein Stück weit, dass dann, ich meine, gab es am Anfang halt eine hohe Load und dann haben die aber das durchgeparst und dann ging es los. Das Problem war natürlich, dass das extrem lange dauerte, bis dann sozusagen alle Prozesse das hatten, geparst haben und da gab es dann doch wieder eine Handvoll, die dann doch in Timeout reingelaufen sind. Und das war also nicht wirklich eine saubere Lösung.
Ja.
Und dann habe ich halt wieder überlegt, was kann man denn besser machen und was geht noch. Und was ich sozusagen als momentane Lösung auch noch habe, ist sozusagen, dass du dem System D sagen kannst, warte, also bevor du den Prozess N plus 1 startest, warte bitte, dass der Prozess N zu Ende ist. Und das habe ich letztlich hier auch gemacht, dass ich quasi immer gesagt habe, hey, lieber, also Torprozess Nummer 2, warte bitte, bis Torprozess 1 fertig ist und dann startet du und dann der nächste, bis dann halt alle durchgestartet sind. Und das geht relativ schnell, dann das sozusagen so zu hinzubauen. Das ist aber, also letztlich habe ich hier für mich gefühlt wieder das System 5 Verhalten nachgebaut, dass quasi die Dienste nacheinander gestartet sind, aber eine bessere Lösung ist mir auch nicht eingefallen, die jetzt irgendwie sauberer funktioniert.
Genau.
Was ich gerne gehabt hätte jetzt für mein Problem wäre, dass System D sagen kann, eben genau sowas, dass ich sagen kann, ich gucke dir die Torprozesse an und starte Torprozess N plus 1 erst nach wenn Torprozess N fertig ist. Und das ging halt nicht, sondern ich habe mir dann so ein kleines Seed-Skript geschrieben, habe das in die entsprechende Datei reingeschrieben und das war's. Und auf ähnliche Art und Weise habe ich damals ein System5-Skript gebaut, um das auch zu machen. Also deswegen sage ich am Ende sozusagen, die funktionierende Lösung unterscheidet sich sozusagen erstmal kaum. Ich habe sozusagen am Ende wieder hier das System 5 Verhalten nachgebaut, musste mit dem Skript das quasi einfach rausschreiben und danach ging es. Also sozusagen unterm Strich.
Ich würde dazu auch nicht sagen, dass das die System D Lösung ist. Das, was du da gemacht hast, das ist
Was wäre denn die System D Lösung?
System D hat so richtig diesen Kommunikationsgeschichte drin, dass ein Prozess dem Systemmanager mitteilen kann, ich bin jetzt ready, ich starte noch, ich will jetzt und so weiter. Also es gibt eine wesentlich stärkere oder bessere, qualifiziertere Kommunikation zwischen dem Kind, also zwischen dem Prozess, der gestartet wird, und dem Systemmanager. Also dafür, und das haben auch mittlerweile einige implementiert, dass genau eben solche Services, solche Dienste den System D sagen, so und ich bin jetzt da. Und also das müsste ins Tor einprogrammiert werden.
Genau, aber das ist sozusagen, also Punkt Nummer eins ist, dass ich nicht weiß, ob das damals mit der Version, keine Ahnung, 0815.
Nee. Das war damals nicht.
Damals nicht drin war. Also drin war, das weiß ich nicht, weil das ja also schon auch immer mal irgendwie ein paar neue Änderungen gibt, die nicht vor- und rückwärts kompatibel ist.
Na, das mit dem diese Kommunikation, in der Prozesskommunikation, die ist schon lange drin.
Ja.
Aber im Tor wird das nicht drin.
Genau, jetzt musst, genau. Aber das ist eben das Zweite, dass jetzt sozusagen jetzt kann man sozusagen auf die eher, glaube ich, soziale Komponente von System D dass jetzt, ich sag mal, die System-D-Maintainer oder der System-D-Maintainer jetzt zu den Softwaren sagt, ihr müsst eure Software ändern, eure Software ist scheiße. Also das, zumindest kommt das bei mir auch so an. Also es ist wirklich so, also dass er nicht sagt, hey, passt mal auf, ich habe die und die coole Idee und es wäre schön, wenn ihr eure Software so und so anpasst, sondern sozusagen so von der, also er sagt das natürlich nicht wortwörtlich, aber was bei mir ankommt, ist, eure Software ist scheiße, die ist funktioniert nicht richtig und ihr müsst die neu programmieren. Und ansonsten funktioniert halt nicht mehr. Habt halt Pech gehabt. Auf Wiedersehen.
Ja. Also und das, finde ich, macht auch System D so zu einem absolut interessanten Objekt. Also wenn da mal irgendwie ein Forscher so Sozial- und Verhaltensforschung machen will. Nein. Ich finde das mega klasse. Denn das ist jetzt auch das, was ich geschrieben, also in dieser Vorbereitung zur Sendung, bin ich nämlich eigentlich auf diese ganzen Schwerpunkte gekommen. Einerseits ist diese Frage nach dem Konzept. Wie gut ist das Konzept von SystemD? Was verfolgen die? Was verbessern die? Was hat sich da einfach geändert? Die andere Geschichte ist, was im Prinzip viele Leute meckern über Bugs rum. Also irgendwas, was im Prinzip, wo das Konzept fehlerhaft oder unzureichend umgesetzt wurde. Oder wo im Prinzip auch das Konzept nicht noch ganz ausgearbeitet war. Das sind auch für mich Dinge, die kann man beheben. So. Und dann kommt hier diese mega dritte Komponente, eben genau dieses Soziale hinzu. Dieses bei Firmen oder sowas würde man es eben Marketing sagen. Es sind ja auch viele andere Ideen, die Produkte draußen, die von der Wirtschaft kreiert wurden, sind einfach ganz schlecht beim Kunden angekommen, schlecht aufgenommen worden, schlecht kommuniziert worden von der Firma und deswegen sind die im Bach runtergegangen. Nicht, weil sie im Prinzip toll waren, also nicht, weil sie im Prinzip irgendwie kaputt waren vom Ansatz her, sondern eben oft, dass sie schlecht kommuniziert wurden. Und ich glaube, das macht gerade diese SystemD hier auch mit so einem wahnsinnigen Brennpunkt, weil wir hier tiefen Eingriff ins System haben. Also es ändert sich ganz viel am Zusammenspiel zwischen den ganzen Prozessen untereinander und eben diese ganz spezielle Kommunikation.
Ja.
Also dieses, also bei PR, wenn es eine PR-Abteilung gewesen wäre in der Firma, die hätte man rausgehauen.
Richtig.
Die wäre gnadenlos entlassen worden.
Aber also das ist, also mir geht's gar nicht, also ich will keine PR-Abteilung haben, aber.
Aber es ist einfach so. Jedes Projekt vertritt sich ja, jedes Projekt tritt nach außen hin irgendwie auf. Und wie du sagst, wenn ich einen Bug-Report einreiche und hinterher gesagt kriege, na du bist so doof, das ist PR. Das ist im Prinzip, wie gehe ich mit meinem Kunden, mit meiner Public.
Das ist negativ PR vielleicht.
Public, also PR heißt für mich einfach nur eben diese Public Relationship. Wie gehe ich mit meiner Umgebung um?
Ja.
Und unter Umständen ist das eben negativ. Also ich habe diesen Chaos Radio Express gehört zu SystemD, beziehungsweise eben dieses Interview mit Lennart. Und in seiner Welt ist das völlig in Ordnung. Und das ist keine Negativ-PR. Also er betreibt Weltverbesserung an dieser Stelle.
Das kann schon sein, dass es so seine Sichtweise ist.
Ja, das ist, glaube ich, das, wo auch ganz Sachen aufeinander prallen, weil er auch nicht unbedingt da zur Einsicht neigt.
Nee, ich würde auch gar nicht sagen, also wenn ich das, also was du gerade sagst, ich habe die nicht mehr im Kopf, beziehungsweise habe ich vielleicht auch nie gehört.
Ja.
Aber dann scheint es ja so zu sein, dass gar nicht Sachen aufeinanderprallen, sondern dass Sachen kilometerweit aneinander vorbeifahren in Höchstgeschwindigkeit. Also, weil sozusagen, ich interpretiere das jetzt mal so, dass sozusagen in seiner Welt sind die anderen alles Idioten, die keine Ahnung haben. Und sozusagen die Kritik prallt an ihm ab, die kommt quasi gar nicht an. Also sozusagen dieser Zusammenprall, der dann vielleicht sozusagen einen korrigierenden Einfluss haben könnte, findet nicht statt.
Okay.
Und das in die andere Welt, alle denken, dass dieser Typ ist ein Idiot und der pisst uns alle an. Und wir haben hier quasi fundierte Kritik, aber die kommt halt auch nicht an.
Genau.
Und dadurch redet man quasi kilometerweit aneinander vorbei und
genau.
Verschärft das Problem. Also wenn ich das so höre, glaube ich, man bräuchte eigentlich einen Mediator,
der definitiv
Leute hier an den Tisch setzt und sozusagen mal für gegenseitiges Verständnis sorgt.
Um jetzt ist irgendwie auch noch ein bisschen da mit Schulz von Thun zu sagen, Lennart ist, glaube ich, knallhart Sachebene. Der redet ganz knallhart über Fakten und sowas, wohingegen eben ganz viele eben diese Beziehungsebene, dieses Wie kommt das an? Wie kommuniziere ich das? Was? Denn eben viele technischen Einsichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Entwickler richtig dagegen wehrt. Weil es mit diesem Systemd, finde ich, in diesem ganzen Konzept sind viele Verbesserungen gekommen, die es bis runter eben zum Entwickler es das Leben leichter machen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass einer sich dagegen wirklich dagegen ausspricht.
Aber ich denke auch, also dass wenn ich habe da auch so in Vorbereitung zur Sendung nochmal versucht, so ein bisschen drüber nachzudenken. Und also es ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass viele der Gegenargumente gegen Systemd für mich erstmal nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, dass die gar nicht so dramatisch sind, wie sie dramatisiert werden. Also sondern das ist, also eben das, was ich gerade sagte, das eine ist sozusagen diese Kommunikation, die auf einer Ebene stattfindet, die also wirklich sehr unschön ist. Und was dann da noch dazu kommt, ist, dass Systemd sich, und das kann auch wieder so ein indirektes Kommunikationsproblem sein, sich quasi dir in den Weg stellt. Weißt du, du hast sozusagen, also wenn du jetzt sozusagen aus deiner System 5 Welt kommst und dich jetzt sozusagen auf Systemd umsteigen willst, dann fängt das bei vielen Kleinigkeiten an, die also sozusagen keine wirklich keine krassen Probleme sind, aber die erstmal sozusagen dir ein Problem bereiten. Also am simpelsten ist, wenn du jetzt sozusagen einen Prozess neu starten willst. Weißt du, hast du vorher gesagt, irgendwie init postfix restart oder irgend sowas. Service. Und jetzt musst du sagen restart postfix. Also sozusagen diese Worte sind umgetreten. Das ist, wie gesagt, das ist, ist eine vergleichsweise simple Sache, aber das Problem ist, wenn dir das in den Fingern sitzt, wenn du sozusagen schon ganz viele Jahre das gemacht hast, weißt du, dann ist es eine Handlung, über die denkst du nicht mehr nach. Und das sozusagen jetzt erwartest du sozusagen implizit, dass du da schreibst systemd postfix restart und das führt aber zum Fehler. Und das ist aber sowas, was dann, also sozusagen im Gehirn geht es sozusagen aus dieser unbewussten Handlung raus in deine bewusste Handlung. Du nimmst das wahr, dass da irgendwas sozusagen kaputt ist, nicht funktioniert, wie du es erwartest. Und da gibt es eine ganze Folge von solchen kleinen Sachen, die nicht so funktionieren, wie du es gewohnt bist. Und die dann sozusagen insgesamt so ein Bild erzeugen, dass diese Software scheiße ist.
Also, aber dieses Beispiel würde ich eben aufgreifen und da würde ich jetzt so argumentieren aus Lennarts Sicht, verstehst du nicht, warum wir das rumgedreht haben?
Das ist aber genau der Punkt, dass wenn die Leute drüber nachdenken und das analysieren, das Problem, glaube ich, würden sie ihm sogar zustimmen.
Das denke ich.
Also, aber das hilft sozusagen hier nicht, weil es deine Arbeit behindert, weil du sozusagen das Tool unterstützt nicht mehr deine Arbeit als Admin oder meine Arbeit als Admin, sondern es steht mir im Weg rum. Es ist jetzt sozusagen, es zwingt mich sozusagen, mich neu einzulernen. Jetzt bei diesem Beispiel. Und ich habe auch gedacht, also wo wäre das Problem gewesen, wenn jetzt im Planner sagt, okay, Problem erkannt, Gefahr gebannt, ich parse quasi die Argumente und wenn da jemand schreibt, Service CTL Postfix Restart, dann sehe ich, gibt hier irgendeine Postfix.Service-Datei, dann baue ich mir das für mich um, mache einen Restart Postfix draus und schreibe dem Nutzer eine Warnung hin, lieber Nutzer, das ist irgendwie deprecated und in Version, keine Ahnung, 333 fällt das raus, bitte stell dich um. Und das ist sowas, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, weiß ich aber nicht, dass das natürlich vielleicht wieder viele nicht lesen, das kann man natürlich auch probieren, aber es funktioniert erstmal weiter. Und es ist sowas, an sich müsste man das irgendwann sehen. Und dann hat man Zeit, sich dran zu gewöhnen, das sich umzubauen. Und dann ist es auch nicht mehr so eingriffsintensiv.
Aber was mache ich mit dem Prozess, der Reload heißt?
Genau, und das, also, da hast du immer zu Ausnahmen, wo du sagen musst, hier kann ich das nicht mehr entscheiden als Software. Und dann muss ich natürlich knallhart failen. Also da muss ich sagen, okay, aber geht nicht, lieber
das. Das heißt, ich starte ein neues Projekt schon wieder mit, 100 Zeilen Legacy-Code.
Aber wie gesagt, wenn du sozusagen das von vornherein ankündigst, dass das jetzt, also das ist eben jetzt Legacy-Code, aber in Version 333 oder 666 oder was auch immer, fällt das raus und dann fällt es auch raus. Und das ist ja auch sozusagen das Standardverhalten, was er jetzt hat, dass er sagt, okay, XY geht halt nie, mache ich nie, will ich nie, auf Wiedersehen. Und wenn du das so knallhart kommunizierst, würde ich zumindest mir einbilden, dass dann auf Seiten der ich sag mal, Nutzer mehr Verständnis auch da ist, weißt du, weil du erstmal sozusagen dich dran gewöhnen kannst, du siehst, das ist anders und hast Zeit, dich umzugewöhnen. Und jetzt ist es so, das fehlt halt knallhart Und wie gesagt, es kann sein, dass das da meine Annahme auch falsch ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Weg wäre, wo man zumindest diesen emotionalen Druck, den ich, ich zumindest wahrnehme, da rausnehmen könnte. Aber ich meine, das ist jetzt ist es zu spät quasi. Das hätte man am Anfang machen müssen.
Ja, also ich sehe ehrlich gesagt schon wieder das nächste Ding aufkommen beim Wechsel von X zu Wayland. Das wird auch, also wenn da nicht eine gute Migration hingekriegt wird und eigentlich sehe ich es schwierig, diese Migration zu machen, da ist auch wieder diese Gefahr, dass es da ganz, 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 ganz viel Stress gibt. Bis dahin, dass das Ökosystem dort noch nicht ausgebildet ist und so weiter.
Können wir ja mal dann eine Sendung zu X und Wayland machen.
Aber ich überlege auch, dieses System D wurde ja auch viel Fedora Red Hat in diesem Rahmen entwickelt unter dem Hut. Und Fedora ist, glaube ich, auch eher bekannt für Schnitte. Die haben auch mit anderen Sachen auch mal ganz knallhart Cut gemacht, weil man auch oftmals so besser weiterkommt. Also ich als jemand, der im Prinzip auch schon solche Migrationsgeschichten erlebt hat und diesen Fall noch mit abdecken und
aber das ist halt wirklich, wie gesagt, das ist wirklich eine Kombination aus vielerlei solcher kleinen Probleme. Und wie gesagt, was mich halt wirklich extrem genervt hat, ist, dass das System D mir im Weg rumsteht und zum Teil mich verwirrt, also bis hin zu diesen Fehlermeldungen, irgendwie System D failed success oder also gibt es solche, aber das ist eben sowas, was dann einfach sozusagen nochmal das Tüpfelchen auf sie ist, weißt du, wo du denkst, was soll denn das, was ist denn das für eine Meldung, das sagt mir, irgendwas ist gefailed und das ist natürlich super. Also sicherlich, wenn man dann wieder drüber nachdenkt, über sozusagen den philosophischen Inhalt dieser Meldung, ist das an sich richtig. Also sozusagen wenn man sozusagen auf der rein technischen Ebene argumentiert, ist die Meldung sicherlich richtig, aber grundsätzlich wollte ich aber sagen, nach meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass das Teil mir in vielen Punkten im Weg rumgestanden ist und eben meine Arbeit sozusagen nicht unterstützt hat, sondern mich Zeit gekostet hat. Und das ist das, wo ich sozusagen als Anwender, als der damit arbeiten muss, nervt mich das Teil und es unterstützt mich nicht. Es kostet mich Zeit. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir sozusagen einige Konzepte angucke, kann ich auch schon sozusagen da zurücktreten und sagen, es ist schon cool, was da sozusagen von der Idee her drinsteckt, aber Coolness alleine reicht halt nicht.
Ein Beispiel, was ich nämlich so zwischendrin drauf gekommen bin, eben, ich sag mal, du hast jetzt 10 Jahre C programmiert oder sowas. Jetzt kriegst du hier Haskell gedrückt und sollst ein Projekt abliefern. Oder irgendeine andere funktionale Programmiersprache. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass bei SystemD auch ein ganz starker Paradigmenwechsel passiert ist, in vielerlei Hinsichten eben Prozessüberwachung, dieses Einhegen von Prozessen, also dieses richtige Gefangennehmen in der Art und Weise, wie Konfigurationsdateien aufgebaut sind, also wie die strukturiert sind. Und naja, früher hat man da ein Shell-Skript hingeschrieben, wo sich das Shell-Skript um alles mögliche Juhu zu kümmern hatte. Jetzt schreibt man da eine Textdatei mit Parametern und solche Sachen. Also da ist definitiv ja der Wechsel von einer Anweisung, also von einer Anweisung hin zu einer deskriptiven. Ich beschreibe, was passieren soll. Oder im Falle von einem Start etwa, es fing ja im Prinzip schon, wir haben ja vorher schon diese...
Also was ist denn für dich dann, also weil, ich sag mal, natürlich, wenn du sozusagen das Stop-Skript da dir anguckst, das ist natürlich ein Skript, was du schreibst. Aber sozusagen, wenn man jetzt, man könnte jetzt argumentieren und sagen, dass die Konfiguration ist sozusagen ein etc-default-Dateiname gewesen, die dann reingesourced ist.
Nee, also die Config an sich, wie der Dienst zu behandeln ist, das, was das Programm mitliefert, das war schon immer dieses Skript, was unter etc init liegt oder was jetzt unter etc system.
Okay, ja, nee, dann das war jetzt
missverständlich. Früher hat man im Prinzip implementiert Polle so lange, bis das und das eingetreten ist, bis die Netzwerkkarte da ist oder sowas. Und jetzt schreibe ich eben hin after oder requires das und das. Und was ich früher eben mit paar lustigen, also mit Shell-Mitteln machen konnte, muss ich jetzt mich irgendwie einfügen in diese deskriptive Sprache der Konfigurationsdateien für den Prozess oder für diesen Dienst. Und das, glaube ich, ist eben, da hat einfach wurde mit SystemD auch ganz viele Baustellen angefasst, was dann auch erstmal die Leute wahnsinnig überfordert hat, weil einfach viele neue Sachen hinzugekommen sind. Denn eben für mich so dieses Ding mit Überwachung und also, so wie du von dieser Geschichte eben, ich schieße da hier mal den Prozess weg, obwohl da die Prozessüberwachung, das wäre mir bei Runit auch nicht in den Sinn gekommen, weil ich da auch wusste, das Scheißding schloss das Ding gleich wieder neu.
Na, meine Hoffnung war damals, dass ich sozusagen so schnell abgeschossen kriege, dass ich in der Zwischenzeit den Shutdown raus. Also das Problem war einfach, ich konnte den Rechner nicht neu starten. Also, und ich wollte den einfach neu gestartet kriegen.
Ja.
Also wie gesagt, das waren alles letztlich Notbehelfe, um irgendwie dazu zu kommen, dass ich den Rechner mal
interessant, also
neu gestartet kriege. Aber weil ich da hatte ich aber vorher schon quasi eine andere Latte an Sachen auch probiert, weißt du? Also
denn ich weiß nicht warum, aber wenn ich im Prinzip irgendwoher weiß ich es im Prinzip, wenn du eine Forkbombe irgendwo rumliegen hast oder die im Prinzip explodiert, dann killst du die Prozesse nicht, sondern du stoppst die. Du kannst denen den Six-Stop schicken, dann leben die weiter, die schlafen im Prinzip, sie existieren in der Prozessliste, aber sie sind vom Kernel her lahmgelegt und dann kannst du frei agieren. Also deswegen da in so einem Fall nicht mit einem Sig-Term oder mit einem Sig-Kill drauf losgehen, sondern mit einem Sig-Stop.
Okay.
Und das ist nämlich auch bei einer Forkbombe der Ansatz, weil du nämlich dann in bei der Forkbombe...
Die leben weiter und die halten...
Nee, sie können nichts tun, der Kernel friert sie ein, aber sie sind auch da und dann kannst du nämlich auch geschickt in dieser Zeit den allen in Sig-Kill geben und hinterher sie wieder aufwecken und dann wird das Sig-Kill plötzlich aktiv und sie verschwinden alle auf einen Schlag und solche Geschichten. Und weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Erfahrung, die ich genau mit Runit gemacht habe damals mal.
Das kann sein.
Also,
ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich dann am Ende den Rechner zum Reboot überredet habe.
Ja.
Ist auch egal, aber das, wie gesagt, es war eines der Erlebnisse, die erstmal Zeit gekostet haben. Und und wie gesagt, das lege ich auch nicht alles sozusagen, also nicht die ganze Last auf die SystemD-Schultern, sondern sicherlich liegt auch einiges an Last auf meinen Schultern, aber dennoch gibt es da einige Sachen, wo ich sage, naja.
Aber also eben solche Eruptionen oder solches gravierend, hart eingreifend oder sowas, da fiel mir eben dieses damals mit DevFS. Da war auch damals so Hauen und Schlagen auf der Curl-Mailing-Liste und sowas, was das alles für ein Blödsinn ist und dieses ganze Umbenenne und diese Schwierigkeiten jetzt, ich muss meine Sachen anpassen.
Was macht DevFS nochmal?
Das war so ein TempFS-Ansatz. Das ist das, was UDEV dann nochmal besser gemacht hat.
UDEV
hat
das System im Kernel oder was?
Genau, das ist war damals, das haben sie, glaube ich, mittlerweile wieder rausgekickt. Auf alle Fälle, das war ein Dateisystem, was nur im RAM existierte und wo aber, je nachdem, welche Module sich registriert hatten, wurden passend dazu die Device-Nodes angelegt.
Okay.
Das war also nicht mehr dieses große Dev, in dem da alle möglichen Nodes angelegt waren, sondern nur das, wofür auch die Kernel-Module dafür da waren.
Am Anfang gab es das, als ich angefangen habe, zumindest das MakeDev-Skript.
Genau.
Wo du irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Milliarde Devices angelegt hast, also ein Großteil zumindest brauchte ich nicht. Genau. Also, und ich bilde mir aber ein, dass ich das DevFS wirklich nur mal ganz kurz im Ansatz benutzt habe. Und dann, also so nach meiner Erinnerung, und das kann aber auch falsch sein, war DevFS und UDEV ziemlich parallel.
Also ein bisschen später ist dann UDEV gekommen. Nur die ganz,
später. Und ich habe dann relativ zügig UDEV eingesetzt.
Genau, ja. Also UDEV hat dann nochmal das ganze Spiel besser gelöst. Das ist richtig.
Ja. Und deswegen sind mir auch diese... die heiligen DevFS-Kriege irgendwie
an dir vorbeigegangen.
Okay. Genau. Und UDEV fand ich jetzt halbwegs harmonisch, muss man sagen. Also da Also interessanterweise, ja. Der damalige Maintainer Kai Sievers ist ja jetzt auch einer von SystemD, der Maintainer oder Entwickler.
Okay.
Also das, ich weiß, dass ich damals mit dem kommuniziert habe, weil also in der frühen Phase von UDEV natürlich das eine oder andere seiner Bash-Skripte noch nicht so hundertprozentig funktionierte. Ja. Und jetzt tauchte der Name bei SystemD
wieder mit auf,
genau. Hm.
Aber weil du eben sagst, hier Kommunikation, ich habe mit Lennart, ich habe auch im Prinzip ein Bug-Report reingesetzt bei SystemD. Hm. Bitte Unterstützung für Suspendoram. Und er kam halt auch ganz, also für mich verständlich zurück, ja, also wir haben kein Interesse, mach selber. So. Mhm. Finde ich für mich persönlich eine völlig erträgliche Kommunikation oder ein angenehmes Rückspiel.
Also das würde ich auch noch akzeptieren, das ist jetzt, ist ja auch in Ordnung.
Also deswegen auch, wir haben ja auch im Hackspace jemanden, der auch schon Kontakt hatte mit Lennart und der ja auch sagt, er hat mit dem keine schlechten persönlichen Kontakte gehabt. Aber es gibt auch genügend eben andere.
Genau.
Das wahrscheinlich eben, glaube ich, wo man, wie du eben das vorhin eher beschrieben hast, man aneinander vorbeiredet. Ihm geht es um dieses technische, inhaltliche und da fühlt er sich angegriffen. Dass eben der andere nicht versteht, was seine Idee ist.
Ja. Na, ich kann mich noch erinnern.
Und der andere hat ein Problem.
Dass es gab mal so eine große, also ich sag mal, es gibt dann einige Issues, die immer mal wieder hochkochen und die dann sozusagen breit geteilt werden. Und es gab damals so eine Diskussion, ich weiß nicht, ob das jetzt das ist. Genau. So eine Diskussion, dass du einen Nutzernamen hast, der mit einer Zahl beginnt.
Ja.
Und da ist irgendwie. Das ist quasi fast ein Jahr her, da hat jemand seinen Nutzer Zero Day, also Null, ja. Null Tag, quasi genannt mit einer wirklich Null am Anfang. Und das gefiel halt SystemD nicht. Und dann hat er gesagt, also gibt es dann hier eine längere Diskussion, wo er sagt, ja, genau. macht er nicht, unterstützt er nicht und tralala. Und nach meiner Erinnerung, man müsste jetzt das mal lesen, haben dann aber andere Leute gesagt, lieber Lennart, das mag ja deine Meinung sein, aber POSIX sagt, zulässige Zeichen sind 0 bis 9, A bis Z und so weiter und so weiter und ich möchte bitte ein POSIX-konformes System haben und wo er dann nach meiner Erinnerung zumindest sinngemäß sagt, das ist mir scheißegal, das bringt nur Probleme, wo er natürlich recht haben kann, das will ich auch gar nicht bestreiten, mache ich nie. Und also das ist halt, ich finde es einfach grundsätzlich schlecht, wenn der Entwickler sozusagen entscheiden möchte, hier in dem Fall, was er für richtig oder falsch hält, wenn sozusagen ist quasi eine, ich sag jetzt mal hier eine
das hat ja auch das POSIX-Gremium entschieden.
Ja, aber das hat das Gremium entschieden. Dann hat dann in dem Falle, muss ich sagen, bin ich sozusagen so krümelkargerecht, dann muss er halt zum POSIX-Gremium gehen und sagen, okay, Zahlen am Anfang sind scheiße, lasst uns in der neuen Version das rausbauen. Und dann muss er mit denen diskutieren, eine Mehrheit finden und das rausnehmen lassen. Und dann kann er es auch machen. Aber sozusagen, also das dasselbe Diskussion gab es mal mit DNSSEC. Und das sind halt so viele Sachen, wo er sagt, also wie gesagt, er kann ja durchaus auf der technischen Ebene recht haben, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ich finde hier ist es für mich so eine prinzipielle Sache, dass er als Einzelentwickler sich nie sozusagen über die Arbeiten des Standardisierungsgremiums setzen kann und sagen kann, nee, es gefällt mir nicht, das baue ich nicht um mit meiner Software.
Das machen ja auch viele andere. Das ist ja genau, wie viele dieser Standards zustande kommen, dass die hinterher dastehen und kratzen das zusammen, was in der realen Welt unterwegs ist. So hat sich auch zum Teil dieser POSIX-Standard weiterentwickelt, dass er das standardisiert hat, was draußen passiert ist oder das harmonisiert hat. Und
das war der Anfang, das war quasi die Anfangsarbeit. Also sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass die, also ich sag mal, jetzt hast du quasi einen Diskussionsprozess, wo du eben dahin gehst und sagst, hey liebe Leute, mach das so und weil XYZ und dann wird dann halt sozusagen eben also unter allen am Ende drüber diskutiert und dann vielleicht eine Mehrheitsmeinung gefasst.
Genau, aber man sieht auch zu, dass man eben die schon bestehenden Lösungen in irgendeiner Form beibehält. Also das in diesem Chaos Radio Express ist, glaube ich, auch Lennart einfach, der ist ein Macher. Der will vorankommen. Der will nicht ewig hier über hypothetisch sonst was, sondern gucken, funktioniert das überhaupt? Kriege ich diese Lösung durch? Also lässt sich diese Idee, die ich da habe, verwirklichen oder scheitert die eventuell schon aus technischen Gründen, sodass ich mir dieses ganze Planung und Abstimmung und hin und her sparen kann? Beziehungsweise ist eben auch, ich weiß nicht genau, eben bei diesen Zero Day eher oft genug schon auf die Nase gefallen. Also wir haben ja auch in anderen Programmen schon sehr oft so was sicherheitstechnisch die Fragestellung sind, was sich da an LS alles geändert hat, was die heutzutage alles escapen und wie man da heutzutage drauf aufpassen muss, wenn man eine Ausgabe von LS weiterverwertet. Da würde ich auch am liebsten hingehen und sagen, ey Leute, dieses Programm ist unbrauchbar. Also die machen ja mittlerweile Quotes rein, in Namen mit Leerzeichen, wo also Steuerzeichen drin sind, diese werden auch in irgendeiner Form verstümmelt, dass ich einfach jetzt mal noch die Ausgabe von LS parsen kann, wie es mit LS 0. irgendwas ging, ist schon lange nicht mehr. Und da ist so die Frage, ob bei ihm nicht auch einfach so dieser mit Kopf durch die Wand, ich will vorwärts kommen und habe gemerkt, einfach das und das und das. Dieser ja, sture, naive Weltverbesserer. Schwierig, aber ich kann ihn jedenfalls in seiner Ansicht sehr nachvollziehen, in seinem Denken, dass er halt so auftritt und dass sich seine Welt so dreht, dass das natürlich im Prinzip wieder zu Inkompatibilitäten mit der Außenwelt führt, ist zu beobachten und das ist klar. Eine Frage, die mir jetzt gerade eben durch den Kopf ging, du hattest nämlich in unserem Pad auch mit aufgeschrieben, es gibt keine Alternativen zu System D oder System D lässt keine Alternativen zu oder so ähnlich. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, also in diesem Punkt. System D hat sich aus irgendeinem Grund wahnsinnig schlagartig so verbreitet. Eigentlich hat es ja ursprünglich erst Fedora eingesetzt und dann aber irgendwie ist es über... hat sich einfach ausgebreitet. Also bis eben Debian hat es übernommen und in dem Sinne, wie auch Systemd die Konzepte denkt, also einfach auch dieses Weiterdenken, fehlt dazu einfach das Pendant. Also es ist auch praktisch keine zweite Software da, die diese Aufgaben erfüllt, die Systemd erfüllt.
Aber ich denke, da müsste man vielleicht trotzdem noch einen Schritt zurücktreten und fragen, muss es denn so eine Software geben, die das erfüllt, was Systemd erfüllt?
Also meiner Meinung nach ja. Ich hatte ja die Sendung ein bisschen anders dran geplant.
Entschuldigung.
Und da ist es, wenn man sich nämlich anguckt, was die Aufgaben und Fragestellungen sind, die über die Jahre gekommen sind, wenn man im Prinzip das Konzept sich anguckt, dann ist eigentlich dieses Debakel, was wir gerade eben vor uns liegen haben mit Systemd und seinen ganzen Anhängern, ist zwangsläufig. Also ich hätte auch auf diese, wenn wir das im Prinzip jetzt auch so aufgreifen, dieses Journal-D, diese Fragestellung einfach nur, ich starte mein Init und möchte locken. So, das war früher also bis dahin, dass eben wie zum Beispiel Debian hatte, den Boot-D, Boot-Message-D, Boot-Message hieß, glaube ich, dieser Prozess, genau, der dann sich eben genau auf die Konsole geklemmt hat und hat dort die Meldung rausgekratzt. Das funktionierte und funktionierte auch nicht. Das war eine schöne Frickellösung. Aber ernsthaft, bis zu dem Punkt, also nach dem Init-1-Level, also noch in einem sehr, sehr weiten Zustand in dem ganzen Boot-Prozess, wurde erst der Syslog-Daemon gestartet. Und alles, was davor war, war entweder hatte man Zugriff auf die Konsole oder Stochen im Nebel.
Hast du mal probiert, den ganzzeitig zu starten und den lokal wegschreiben zu lassen?
Was?
Den Syslog? Also ich meine, man hätte ja sozusagen den sozusagen Festplatte mal unten.
Man hätte ja also ich habe das damit zum Beispiel zum Debuggen, wenn ich sowas Probleme hatte, habe ich grundlegend in die Init-RD, also in die RAM-Disk gelockt.
Okay.
Oder irgendwie mir irgendwohin in TempFS gemountet und habe dann die ganzen Bootmeldungen oder alles, was ich sichern wollte, habe ich dorthin gepackt. Aber ich habe ja damals zum Beispiel Bootchart betreut.
Genau.
Das war ein echt kompliziert, diese Daten aus der Init-RD, also alles, was schon oder im Rahmen dieser Init-RD in dieser RAM-Disk.
Was macht Bootchart nochmal?
Das baut einen Chart des Bootens. Also einfach einen schönen Graph, eine grafische Darstellung, da wie die Prozesse alle gestartet werden, was sie machen und so weiter. Wie lange das dauert. Wie lange das dauert. Und der Hintergrund war einfach zu analysieren, wo man im Boot-Prozess was optimieren kann, wo man Prozesse parallel legen kann. Ja. Und im Rahmen dessen ist man nämlich auch einfach, wenn du da viele Fälle abfangen willst, also viele Problemfälle einfach bedenken willst, dann hast du ein riesiges Problem mit, dann schreibst du Code über Code und es ist sehr kompliziert.
Und jetzt machst du einfach systemd-bootchart.d.
Jetzt ja. Aber im Prinzip das nochmal zurückgebracht auf diese Frage nach dem Blocking. Also das vor allen Dingen auch, dass dann schon mal ein Prozess anfängt zu locken. Oder dass,
aber sag mal, wie häufig taucht das Problem auf?
Dass ich wissen will, ob Fehler aufgetreten sind bei der Reparatur meiner Festplatte, das wollte ich immer wissen.
Okay, bei einer Reparatur einer Festplatte.
Genau, wenn FSCK, der File-System-Check drüber lief, dann wollte ich schon immer wissen, zumal ich bei mir auch diesen Auto-Repair aktiviert hatte. Weil sonst war, also wenn ich nicht Auto-Repair hatte, dann war sowieso, blieb das System stehen.
Richtig, aber das ist doch, das war immer mein Signal, okay, hier ist irgendwie, hier muss ich die Hand anlegen, weißt du?
Ja, für ein Headless-System, also ich hatte früher bei mir so einen Rechner unterm Schreibtisch ohne Grafikkarte stehen, wo ich nur über die Serielle dran bin. Da war es schon cooler, wenn das Ding sich einfach repariert hat und gestartet hat, anstatt da auf mich zu warten, dass ich sage, reparieren. Also deswegen, dieses Auto-Fix habe ich bei Zeiten aktiviert.
Okay. Na gut, das ist vielleicht eine Philosophiefrage oder so, weil ich habe das lieber sozusagen als Signal, da ist irgendwas, ist ja in Ordnung. Und
okay.
Ein System, was unter meinem Schreibtisch steht, ist für mich in der Regel nicht so kritisch, dass das nicht irgendwie auch mal einen Tag lang im An-Außen-Zustand sein kann.
Da es bei uns damals so der Familiensurfer war und ich dann die Haue bekommen habe, wenn Drucker hat man zu selbstheilenden Methoden gegriffen, beziehungsweise welche Wahl hat man? Letztendlich, wenn ich mich einlogge, also wenn ich auf die Konsole gehe, drücke ich auch nur Yes.
Ja, natürlich. Aber dann sehe ich sozusagen, dann habe ich das Log-Problem für mich jetzt nicht.
Okay. Gut, ja, gut. Also damit habe ich mich natürlich in eine Situation manövriert, wo ich gesagt habe, mich interessiert einfach, was passiert da. Bis dahin, dass auch einige Prozesse am Anfang weggeschmiert sind. Ich habe halt auch bei Zeiten schon angefangen mit Read-Only-Root, also dass ich das Haupt... Und da waren immer mal wieder zum Beispiel sowas wie das Aktivieren von Schriften und Keyboard-Einstellungen, die jetzt frühzeitig im Boot-Prozess kommen, aber dann einfach ins Nirvana gehen, diese Log-Meldung. Wovon du überhaupt nichts mitkriegst. Bis dahin, dass eben jetzt Systemd das protokolliert. Also Systemd hat ein Wissen über den Zustand des Systems. Ich kann sagen, Systemd Status oder Systemd, glaube ich, minus failed. Und er sagt im Prinzip, was ist kaputt? So, eine derartige Frage konnte ich früher an niemanden stellen.
Und du hast keine Antwort gekriegt. Die Frage stellen konntest du sicherlich zu verschiedenen Prozessen, aber...
Nee. Naja, wie?
Ja, also wie gesagt, du hättest auch sagen können, irgendwie etc. init d is failed und dann hättest du irgendwie...
Ja, okay, das sind
eine unpassende Antwort gekriegt.
Genau, diese Gespräche mit Dev0.
Richtig.
Nee, das ist ja auch etwas, was dann gekommen ist. Es wurden ja auch diese init-Skripte, also unter etc. init d, diese Skripte ja aufgebohrt und da gab es dann plötzlich diese Statusabfrage. Ja. Und dieses und jenes, also diese Entwicklung hin zu dieser Denke, wir brauchen sowas wie Systemüberwachung, wir brauchen sowas wie Statusabfragen, das lief alles auch schon vor Systemd. Bis dahin im Prinzip, dass auch die Implementierungen da waren, eben wie mit Upstart und Runit, dass da für meine Begriffe Lennart Lennart im Prinzip Sachen einfach nur nochmal auf andere Art und Weise zusammengekratzt hat und implementiert hat. Und eben, ich finde es auch nicht verwunderlich, diesen Klumpatsch aus Debus, Systemd und Journald. dass das so zusammenfällt, wo du hattest das bei uns als...
Also nicht alles, was in dem Patch steht, habe ich geschrieben, will ich nochmal ganz kurz sagen.
Ach, okay.
Also das haben in der Tat verschiedene Leute haben mir was geschrieben, also gerade mit den Alternativen.
Oh, cool.
Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich das mit diesen Alternativen geschrieben habe, vielleicht war ich auch zu besoffen oder so.
nee,
aber das haben, also da musstet ihr mal die History angucken, da haben aus derselben Zeit verschiedene Leute dran geschrieben. Also auch nochmal von der Stelle vielen Dank an alle, die hier auch mitgearbeitet haben, aber die ein paar Ideen mit zu unserem Pad geliefert haben. Also das war beileibe nicht nur ich. Also ich habe schon einiges geschrieben, aber gerade hier unten, diese letzten Zeilen, das hat jemand anderes geschrieben. Und ich habe dann Sachen rumkopiert, deswegen hat einiges meine Farbe angenommen. Aber wenn du mal auf diesen Verlauf guckst, da wirst du sehen, dass das eigentlich von anderen geschrieben worden ist. Ich habe das, wie gesagt, dann nur, also irgendwann wurde es zu viel. Und dann hatte ich versucht, das so ein bisschen nochmal zu kategorisieren, so ein bisschen.
Ah, okay. Also dann habe ich jetzt so ungewollt so ein bisschen geguttenbergt oder die echten Quellenverweise verhauen.
Na, das ist leider so, dass das unterstützt das Pad dann in der Form nicht mehr so richtig. Also wenn du das anfasst, dann nimmt es halt eine andere Farbe auf.
Ja. Genau, wir hatten irgendwo dieses Layering-Problem, also das System, die alles zusammenklatscht. Aber umgekehrt muss ich halt sagen, mir fällt nicht ein, wie man es anders machen will. Ich möchte, es ist einfach die Aufgabe, die Frage nach einer umfassenderen, einer besseren Kommunikation mit den Prozessen notwendig, außer im Prinzip so ein paar Signale schicken. Eben sowas wie Statusabfrage oder wie wir es vorhin schon an diesem Beispiel hatten mit diesem Tor-Surfer, dass er zurückmelden kann, ich bin jetzt gestartet, ich brauche noch 5 Sekunden. Um so eine Kommunikation führen zu können.
Aber hat man das nie rausgearbeitet, dass gerade das nicht geht?
Nee, das geht.
Also das aber es geht nur dann, wenn auch die Zielsoftware das
implementiert.
Genau. Also geht's nie. Also das ist, du bist abhängig davon, dass dein jetzt Tor oder irgendeine andere Software das unterstützt.
Naja,
also geht's nie. Also nee, das geht dann nie.
Wie?
Wenn jetzt die Torleute sagen, das macht man nie. Oder wenn
Postfix
sagt, das mache ich nicht, dann macht es also dann funktioniert es nicht.
Selbst wenn die Torleute sagen würden, wir machen das, und System D sagt, wir machen das, was wollen die machen? Grundlegend haben die nur...
Wer sind dann die in deinem letzten Satz?
Die Entwickler sowohl eben auch auf System D, also auf den Verwaltungsdämon-Ebene.
Ja, aber wenn System D geht jetzt, sagen wir, in dem Beispiel zu Tor hin und sagt, ihr müsst das jetzt umsetzen.
Nee, wir sagen beide Seiten, wir wollen, wir würden gerne... Wir würden gerne eine ausführlichere Abstimmung untereinander treiben.
Na, dann ist das Problem ja gelöst.
Nee, wie denn? Also, wie wird
also,
das
mal,
lösen?
Also, sagen wir mal so. Also, es ist insofern gelöst, dass sich beide Seiten einig, also sozusagen über das Ziel einig sind. Und jetzt ist meine Annahme aus deinen bisherigen Reden gewesen, dass das System D irgendwie eine Schnittstelle anbietet, mit dem ich da reden kann. Das heißt, sozusagen, die Tor-Entwickler müssten jetzt sozusagen ein Stück an ihrer Software dran stöpseln, die mit der Schnittstelle redet.
Genau.
Aber sozusagen in der Form ist das Problem quasi, wenn die Torentwickler sagen, wir machen das, also dann ist es natürlich noch nie endgültig gelöst, aber sozusagen ist klar, dass die dann sagen, okay, wir setzen uns jetzt, werfen Entwicklerkapazität drauf und in einem halben Jahr läuft es.
Genau.
Aber wenn die Torentwickler jetzt sagen, nee, das machen wir nicht, weil es ist alles scheiße und Leonard kann man eh nicht leiten,
ja, genau,
dann funktioniert es halt nicht. Und das meine ich halt, weißt du? Also
ja, aber das geht auch nicht anders. Also du brauchst eine Kooperation des Dienstes, weil nur der Dienst weiß das. Und da kann ich als Administrator dann 5-mal auf- und abspringen und kann da mit Timeouts rumraten und sonstiges.
Aber das bringt mich schon wieder zu dem Punkt am Anfang. Wenn ich mich aber dann hinstelle und sage, du Arschloch, weißt du, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, ich muss das nochmal überbieten.
Ja.
Du hast keine Ahnung von moderner Softwareentwicklung und weißt du, dann ist das halt sozusagen schon am Anfang schwierig, eine kooperative Beziehung aufzubauen, weißt du? Also ich würde es viel besser finden, wenn er sagt, pass mal auf, ich habe mir das und das überlegt, das ist aus den Gründen ein cooles Konzept. Und es wäre schön, wenn deine Software das unterstützt. Und vielleicht machen wir das noch einfacher, weil irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwas dir noch zur Verfügung stellen. Ist dann, glaube ich, ist sozusagen das Ziel, das dann jetzt, also jetzt Tor als Beispiel wieder genommen, also das ist jetzt, kann doch irgendein anderes Namen da verwenden, dass sozusagen, dass die andere Software dann sagt, okay, ja, das Konzept ist in Ordnung und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir brauchen anstatt jetzt, wenn wir das von Grund auf entwickeln würden, brauchen wir ein halbes Jahr. Mit den Methoden, die du uns gibst, brauchen wir noch einen Monat. Setzen wir jemanden hin, der entwickelt das. Gut, weißt du, dann ist sozusagen ist es viel einfacher, das auch zu machen, wie sozusagen aber, in der jetzigen Kommunikationsbeziehung.
Ja, genau. Aber das ist eben das, was ich vorhin sagte. Wir müssen halt wirklich bei diesen ganzen, bei dieser großen Fragestellung unterscheiden, reden wir über das Konzept, die Implementation oder über die Kommunikation.
Aber und das Problem,
hier ist das Problem nicht auf der konzeptuellen Ebene. Und wenn man sich hinsetzt und mal ruhig drüber nachdenkt, was man erreichen möchte, und dann an seinen Gefühlen hängen bleibt.
Naja, ich sag mal, zum einen reden hier nicht zwei Maschinen miteinander, sondern sind immer noch Menschen.
Ja.
Und deswegen kannst du das, diese emotionale Ebene, also zumindest in der Form, wie es gerade betrieben wird, glaube ich, nie ausblenden.
Genau. Also, beziehungsweise wird die sehr gut befeuert.
Genau. Und jetzt... Ich sag mal, das ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, was weil wir sozusagen uns an Tor aufgegangen haben. Ich weiß nicht, was die Entwickler dazu sagen würden oder überhaupt sagen. Aber jetzt, wenn ich sozusagen mal mit sozusagen so einer individuellen Torsicht dran gehe, kann ich da genauso gut sagen, jetzt funktioniert ja alles. Warum soll ich da Entwicklungsaufwand reinstecken, dass ich da irgendwas für eine spezielle Software anbaue? Und wenn ich Pech habe, gibt es in einem halben Jahr ein neues Ding, was IPC ganz anders und neu macht und was auf einmal dann in einem Jahr der Standard bei allen Distributionen ist und ich habe wieder einen Entwicklungsaufwand. Also es ist sozusagen für mich als Projekt gar nicht lohnenswert, das überhaupt zu machen.
Und das ist auch, das passt sehr gut zu einem anderen Kommentar, der da mit diesen Startendes, genau. Wenn es einmal läuft, dann bootet es wirklich schnell, aber wenn ein PC einschaltet, darf er so lange booten, wie meine Kaffeemaschine braucht. Und wenn es mehr als 2 Sekunden sind. Das ist so eine Sicht, ich habe ein Problem, aber nicht, was haben die Leute draußen für ein Problem. Dass das Projekt XY hier sagt, ich implementiere das nicht, weil es läuft, ja, es funktioniert. Nein, das stimmt nicht, es läuft ja nicht.
Doch.
Nein,
also das führt für mich, also sozusagen mein Problem, also sozusagen, aber das ist doch generell so, weißt du was, also mich als wenn ich, deswegen hatte ich aber am Anfang das Beispiel gemacht, wenn ich meinen Laptop aufklappe und damit arbeiten will, interessiert mich nicht, was du für ein Problem mit deinem Heimserver hast, weißt du, sonst interessiert mich auch nicht, was irgendjemand am anderen Ende der Welt für ein Problem mit seinem Handy hat, obwohl das zwar zusammenhängt, alle nutzen Linux und alle nutzen vielleicht System D,
genau.
Aber sozusagen.
Aber kommen wir so voran? Also vor allen Dingen auch mit diesem Ding, es betrifft ja eben auch selbst dein eigenes System unter der Decke. Also das, wo ich eben, was auch mit drin steckt, SystemD hat ganz viel Code aus den Diensten rausgeholt, also Sachen nochmal wahrscheinlich auch aufgeräumt. Also wo Dinge von der Verwaltung her zum Teil einfach besser, einfacher jetzt geworden sind. Wenn ich heutzutage einen Dienst schreiben will, kann ich das wirklich mit Hilfe eines Shell-Skripts machen und brauche mich nicht mit solchen Geschichten wie Double Fork und Session-ID rumplagen. Das übernimmt.
Ich sag mal, vielleicht ist da meine Weltsicht wieder zu begrenzt, aber wenn ich jetzt mal an so die klassischen Serverdienste denke, die ich betreibe, ich weiß nicht, habe ich jetzt auch nie nachgeguckt, aber sagen wir Postfix oder Nginx oder was, Apache oder was auch immer, haben die denn diese Skripte mitgeliefert? Und liefern die jetzt keine SystemD-Skripte mehr mit?
Nein, also bei diesen ganzen, die werden im Prinzip das Problem haben, theoretisch musst du einen großen, fetten Klumpatsch machen, if dev SystemD, dann genau. Oder if not dev.
Also ich verstehe sozusagen dein Argument, Manni, dass du sagst, die haben den Leuten quasi Code abgenommen. Also wo haben sie denn den Leuten Code abgenommen?
In der zum Beispiel ist es in der Dämonisierung. Wie mache ich einen Daemon? Es gibt da aus der BSD-Bibliothek oder von den BSD-Leuten gibt es da eine Funktion dafür. Daemon heißt die auch richtig. Die kümmert sich um diesen ganzen magischen Kram, was da alles im Hintergrund notwendig ist. Und das ist eben gar nicht so wenig. Und jeder, der im Prinzip rangeht und würde einfach ein naives Fork machen, damit habe ich noch keinen richtigen Dienst erzeugt. Das ist also, ich habe damals ein Buch gehabt, Unix Systemprogrammierung, und da waren nämlich genau auch solche Probleme alle mit beschrieben.
Okay.
Und genau das zu wissen, ich muss ein Double Fork machen, ich muss dann meine Session verlassen und solche Dinge. Ich muss mich von der Konsole abkoppeln oder von den TTYs und so weiter. Das sind alles Probleme, die schon diese Hilfsfunktion Daemon abgenommen hat. Aber grundsätzlich wäre es schöner, wenn sich das Programm, der Dienst, gar nicht darum scheren würde, denn dann hätte ich auch nicht mehr diese Fragestellung nach, ist das, starte ich den Dienst im Debug-Modus, wo er im Foreground, also im Vordergrund läuft, oder starte ich ihn als Hintergrundprozess?
Also ich würde dir zustimmen, wenn es eine SystemD, ein SystemD-Monopol geben würde. Also wenn jetzt jegliche Linux, BSD und was auch immer Distributionen System, die einsetzen würde, dann könnten eben diese ganzen Serverkomponenten auf dieses Teil Code vermutlich verzichten. Aber solange es das nicht gibt, ist es keine Codesparung, also es mindestens gleich viel Code, vielleicht sogar mehr Code.
Genau, das, aber wie wäre denn ein Migrationsweg so aus deiner Sicht, wenn man sagen will, okay, man ändert das? Also man sagt im Prinzip, den Code habe ich im Apache drin stecken, den habe ich im Kubs drin stecken und der steckt auch noch im Dienst XY drin. Aber eigentlich wäre es sinnvoll, das rauszufaktorisieren. Aus allen ist ja normales Refactoring, dass man da Code aus gleichartigen Code aus Funktionen rausnimmt und in eine übergeordnete steckt. Wenn man das erkannt hat und die Migration vollziehen will, wie würde man es dann tun?
Das aber hier, glaube ich, müsste man sich wieder über irgendein Gremium einigen, dass das sozusagen der Weg ist. Weil, also ansonsten...
Glaubst du, so passiert was?
Nee, also so passiert das jetzt zumindest nicht. Also,
aber nee, auch ist, viele andere Entwicklungen.
Ja, aber trotzdem ist es, also wenn jetzt, sagen wir, Postfix oder Apache weiterhin auf dem BSD laufen wollen, brauchen sie das Stück Code.
Aber die brauchen also auch ganz viel anderen Code, um auf einem BSD laufen zu können.
Natürlich, ja, aber ich meine, das, oder auch auf einem DevOne zum Beispiel, die jetzt sagen, wir setzen GenSystemD ein. Also da bleiben wir in unserer Linux-Welt. Also das heißt, die sparen dort keinen Code, es sei denn, sie treffen irgendwann die Entscheidung, sagen, DevOne und was es denn alles sonst noch gibt, ist uns scheißegal. Wir wollen Code sparen.
Na genau.
10% auf alles, außer. Deswegen muss ich jetzt nur schmunzeln und sagen: Okay, wir treffen jetzt die Entscheidung. SystemD ist sozusagen das allerheilige Mittel und wir schmeißen den anderen Code raus. Dann sagen wir: Okay, alles war das, was jetzt sozusagen kein SystemD ist, hat halt Pech gehabt.
Ja.
Muss halt sehen, wie es kommt und dann wird es gehen. Aber das.
Also ich sag mal im Prinzip, viele dieser Ideen, die...
Ja, aber was ich sagen will, es ist doch jetzt, also letztlich der Punkt ist, dass jetzt kein Projekt dadurch Code spart. Es kann Code sparen, wenn das mal irgendwann passiert, aber es ist de facto, es ist nur ein theoretisches Konstrukt.
Genau, aber ich kann ja Code sparen auch so verstehen, dass der Code nicht aktiv wird. Sprich im Prinzip das, was da an Bugs in diesen 20 Zeilen drin steckt.
Jetzt wäre der Moment gekommen, wo wir uns ein bisschen streiten könnten. Aber jetzt ist die Sendung so harmonisch verlaufen, in der letzten Minute müssten wir uns jetzt nochmal ordentlich setzen. Also, ne, das ist vielleicht sozusagen so das Schlusswort von meiner Seite. Was ich eben wahrnehme, ist, dass es sozusagen auch von diese Pro-System-D-Argumente für mich auch an vielen Stellen, also wie gesagt, es gibt einige, wo ich sage, technisch hauen die hin, aber einige halte ich eben für Scheinargumente. Also genau das wie mit diesem Code sparen, weil es ist effektiv, spare ich keinen Code. Also vielleicht,
Mit der Ausführung. Der Typ hat wieder mal vergessen zu gucken, ob bei Fork eine Null rauskommt.
Trotzdem muss der Programmierer den Code noch schreiben, eben, also, oder den weiter maintainen, den er bisher hatte. Also sozusagen der Code im Sinne von Quellcode, von C oder was auch immer von Code, der ist da. Egal, ob er jetzt ausgeführt wird oder nicht. Also,
ja, aber ich sehe auch diese Frage einfach nach Security und Bugs.
Genau, aber das können wir vielleicht in einer späteren Sendung diskutieren.
Tschüss.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, bis bald und tschüss.